Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg.
Zum ersten Mal sind wir live bei YouTube. Ein herzliches Willkommen heute Abend. Ich hoffe, das funktioniert hier alles ganz gut und wir sind nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen bei YouTube live. Es ändert sich natürlich am Podcast überhaupt nichts für alle, die uns ab Dienstag auf allen schönen Plattformen hören. Die werden uns auch weiterhin auf den Plattformen hören und sehen. Und natürlich werden wir auch diesen Podcast ganz normal da veröffentlichen, wo er bislang auch war. Nur wir haben uns gedacht, Mensch, wenn wir am Montagabend immer zur gleichen Zeit sitzen, können wir es doch gleich live zeigen. Für die Leute, die es nicht erwarten können, und damit herzlich willkommen. Es sind schon eine ganze Menge im Chat. Ich bin ein bisschen überrascht, weil wir ja kaum Werbung gemacht haben dafür, aber tatsächlich ist der Chat auf dem YouTube-Channel schon voll. Also erstmal an alle vielen Dank. Wir hätten niemals gedacht, dass diese witzige Idee vom Dezember zwischen TG, Ulf und mir zu einer solchen Welle der Begeisterung führt. Aber ich glaube, da bin ich beim richtigen Stichwort. Welle der Begeisterung. Männer, erstmal schön, dass ihr wieder da seid. Und ich sehe es an euren Gesichtern. Ihr seid genauso glückselig wie ich auch. Und ich wette, jeder von euch, nein, bei Ulf muss man es mit Einschränkung sagen, weil Ulf ist ein Social-Media-Verweigerer, aber ich glaube, TG, dir ging es genauso wie mir. Du hast heute alles gesuchtet, was du nur irgendwie hast in die Finger bekommen können, um das von gestern nochmal nachzuerleben. Habe ich recht?
Also es war, arbeitstechnisch war es heute ein relativ sinnloser Tag, weil man hing überall drinnen und man guckte sich alles 10-mal an und gab ja so viele Zusammenschnitte, also die Kommentatoren, Magenta TV, dann Energie FM habe ich mir auch nochmal die Schlussviertelstunde angehört. Wahnsinn, Ulf, Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, ob Ulf heute Stimme hat wieder. Und dann noch ganz kurz, 20. Sendung von uns, auch beglückwünschen wir uns mal selbst, so wie Ronny gerade sagte, als wir irgendwie im November, Dezember angefangen haben, gesagt, ja komm, wir machen einfach mal Quatschen und gucken mal, was rauskommt, und das haben wir jetzt schon 20 Sendungen.
Ja, also 20. Folge, und zur 20. Folge schenken wir uns jetzt einfach diesen Stream, mal gucken, was wir zur 40. machen. Und mal gucken, was dann später noch dazu kommt, aber es ist ja ganz egal. Es ist ja im Grunde genommen nur wichtig, dass alle dieses hören und wir ein bisschen Spaß haben. Und ich glaube, nach dem gestrigen Nachmittag, also den Spaß, den wir gestern hatten, den kann uns keiner mehr nehmen.
Ja, keiner. Also wer das gestern live erlebt hat, das ist diese Festplatte, das ist da drin. Das kannst du gar nicht mehr löschen. Das reiht sich so ein mit in diesen legendären Spiele wie 5:5 Montagsspiel gegen Karlsruhe. Das Ding ist drinne, oder das Schneespiel im Pokal damals. Das sind Spiele, die vergisst du einfach nicht. Die sind so drinne, da wird sich jeder an die Torfolge erinnern, ans Wetter, an die Trikots, an den Gegner. Das ist eingeimpft irgendwo. Aber wie du sagst, Ronny, am Anfang finde ich es noch harmlos, wie du sagst, die Welle der Begeisterung. Das war gestern ab der 70. oder 72. Ich sag's, ein Tsunami war das, der da über das Stadion gerollt ist. Was da abging, was da an Emotionen drin war, was das war wie so ein Knotenlöser. Du hast gedacht, das Stadiondach fliegt weg. Wir haben zwar keins wie auf Schalke, aber die Hälfte, was auf den Tribünen ist, ist auch weggeknallt. Also Wahnsinn, Stimmung gestern, was da los war.
Ja. Also ich habe ja auch gesagt, also heute sowieso der Tag war irgendwie sinnlos, so das halbe Gehirn ist noch voll mit gestern. Also ich bin auch gestern gar nicht nach Hause nach dem Spiel, also ich konnte nicht nach Hause, also ich musste das verarbeiten. Ich bin dann auch mit Freunden irgendwie so ein bisschen in die Stadt gegangen und dann irgendwann nach Hause und keine Ahnung, Badewanne, wirklich da nochmal irgendwie zweite Halbzeit komplett geguckt, Magenta TV nochmal mir reingezogen, gab ja noch ein paar Szenen, die man auch nochmal irgendwie gucken wollte und so weiter. Und es ist, wie Ulf sagt, es ist ein Spiel gewesen, was, glaube ich, jeder Energiefan, glaube ich, hatten wir gestern schon kurz nach dem Spiel die Diskussion, so irgendwo in den Top 10 einordnet. Und da können wir auch später machen, mich mal interessieren, auf was für einem Level ihr das so einordnet. Ulf hat schon 5:5 angesprochen, das Pokalfinale gegen Karlsruhe. Mir fällt spontan ein, damals in der Bundesliga, der 2:1-Sieg gegen Hansa. Das war ähnlich brachial, also da war es ja wirklich kurz vor Schluss. Und insgesamt bin ich da auch voll bei Ulf. Also es gab ja so diese Sache, also dieses Stadion, was man auch gar nicht, sag ich mal, so selbst irgendwie immer mitbekommt, was das Stadion, sag ich mal, kann. Und ich meine, es ist Rot-Weiß Essen, die spielen jede Woche vor 20.000 Zuschauern. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Mannschaft wie Ferl oder Havelse oder sowas, die sich jetzt von der Kulisse beeindrucken lassen normalerweise. Aber die Kulisse, die da war und wenn dann einfach jeder dabei ist, das war brachial. Ich habe dann irgendwie von der von der Nordwand Block I dann irgendwie auf die Ost geguckt und habe gesagt, das ist ja Wahnsinn, das ist ja da, da stehen alle, da hüpfen alle, da bewegen sich alle und sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Also dass die ganzen Sitzplatzbereiche, mein Vater hat am Spiel gesagt, wir haben die letzte Westtribüne, wir haben die komplette Schlussviertelstunde, war nur stehen und schreien und das geht bei mir noch nicht rein. Also das ist auch sowas, wo du sagst, 44 Jahre gehe ich zur Energie, ja, und das sind Momente, wo man sagt, die sind so selten und also in dieser Brachialität, wenn es das Wort gibt, Wahnsinn.
Ja.
Ich habe letzte Woche, was man sich selbst gern zitiert, ne? Aber ich habe ja letzte Woche hier gesagt an der Stelle, wenn du jetzt eine Legende werden willst, musst du jetzt auch legendär spielen. Da habe ich natürlich nicht den Wahnsinn im Kopf gehabt, diesen Irrsinn von gestern, zumal das ja auch wieder so ein typisches Energie-Irrsinn-Spiel war. Das war ja nicht von Anfang weg, dass du jetzt hier mit Konkurrenten von Anfang weg weggeknallt hättest. Das wäre dann gar nicht so legendär gewesen, sondern es war wirklich dieses, wir müssen erstmal fast tot sein, bis wir auferstehen können und bis wir dann sowas gemeinsam erleben können. Ulf hat ja gestern neben mir gesessen auf der Pressetribüne und hat das Spiel für Energie FM kommentiert. Apropos Kommentare, Ulf, hier im Kommentar ist schon gefragt worden, ob du überhaupt Stimme wieder hast. Die war ja wohl zweimal gestern weg. Ja. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber wir haben ja uns beide zur Halbzeit völlig verzweifelt angeguckt und ich habe noch zu dir gesagt, das ist halt so, ne, also bei Tolly läuft's halt nicht mehr so gut und das siehst du unserem Spiel auch an. Also manchmal muss man so einen Quatsch ja auch aussprechen, damit du dann widerlegt wirst in der zweiten Halbzeit. Und das war natürlich eine Vorstellung von Tolcay Ciyaci, wo du sagst, da kannst du deinen Enkeln noch von erzählen. Und wenn du denen mal erzählen willst, wie geil Energiestadion sein kann, dann zeigt denen das ab der 72. Minute, wie das da abgeht. Ja, und da muss ich wirklich sagen, also Lügen gestraft auf der einen Seite in der Halbzeit. Der Mann ist wirklich noch da. Der hat nicht irgendwie abgebaut, sondern der hat sich das aufgehoben für die ganz besonderen Momente. Und dem anderen Fall recht gehabt, insofern, dass wir gesagt haben, du brauchst jetzt legendäre Spiele. Und ich denke, das war so eins. Und ich glaube sogar, dass wir gestern ein Spiel gesehen haben, das wird uns durch die letzten vier Spiele tragen. Genau sowas ist wichtig. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Bundesliga-Aufstieg von damals beispielsweise. Da haben wir auch so einen Grottenkick geliefert und da dachten wir auch, das war's, da sind wir raus. Aber von dem Moment an haben wir jedes Spiel gewonnen bis zum Schluss. Und genau sowas ist uns in Osnabrück jetzt passiert. Wir haben dieses Osnabrück-Spiel gehabt, ne, wo wir alle gesagt haben, wie geht das? Wie können wir das verlieren? Das ist doch unmöglich. Man kann doch so ein Spiel nicht verlieren, so ein Spitzenspiel. Und das aber genau ist der Grund, dass wir gestern dieses Spiel gesehen haben. Weil jetzt hat die Mannschaft überhaupt nicht aufgesteckt. Die haben einfach weitergemacht. Und das war ja auch das, was zu sehen war. Normalerweise denkst du ja, naja, 3-1 zur Pause, das wird eine Grotten, zweite Halbzeit, da wird wohl nicht mehr viel kommen. Die Jungs haben das akzeptiert, aber es hatten die nicht.
Gar nicht.
Das war natürlich ein Wahnsinn. Und ich, für mich, also ich bin seit gestern wieder sowas von überzeugt davon, dass wir das noch packen und nicht mal in die Relegation müssen, sondern wir gehen noch einen rauf. Ihr werdet sehen.
Ich hoffe es. Ich habe gestern, Ronny, du hast mir ja gesehen, ich sitze ja da bei FM immer und normalerweise bleibe ich in der Halbzeitpause rum am Mikro und dann versuchen wir die ganzen Grüße mit reinzunehmen, weil man, weltweit hört man uns ja Energie-FM. Das ist immer der Irrsinn, wo die Grüße herkommen. Aber ich war gestern so durch schon zur Halbzeit. Ich habe zu meinem Kollegen gesagt, ich leg mal weg, ich muss laufen, ich muss meinen Kopf irgendwo, ich muss mich bewegen. Keine Ahnung, irgendwas. Dann wir kurz gequatscht, Ronny, dann bin ich runter, dann kennen mich auch einige Zuschauer von FM oder jetzt vom Dreieck schon. Gruß nochmal an alle. Und alle irgendwie so ein bisschen so ein bisschen geknickt wirkte das alles so. Und dann bin ich eigentlich hinterher, nee Leute, komm. Positiv bleiben, positiv. Es ist nur 2-1. Wir spielen ein super Spiel. Essen ist effektiver. Es war ja ein Top-Spiel für die dritte Liga. Also das muss man ja anerkennen. Also Essen ein mega Spiel dorthin gelegt. Wir genauso. Aber Essen war effektiver. Und ich bin dort eigentlich wie so ein Seelsorger rumgerannt. Wollte mich ablenken, aber ich musste die Leute aufbauen und sagen, Leute, bleib positiv, wir sind drin, wir brauchen auch keine Wechsel. Es stimmt doch in der Mannschaft. Dann gehst du wieder hoch, denkst, okay, jetzt hast du dich selber auch wieder aufgebaut. gehst in die Reportage, 3-1, ja, okay, ich bin in meinem Sessel auch eingesunken. Ich gebe es zu, wie wahrscheinlich das ganze Stadion ist. Es war erstmal Ruhe dann, wie fast damals bei Mainz. Aber dann, was dann wieder passierte, dieses, und wenn man sieht, ich glaube, nach dem Elfmeter von Tolli, diese Kopfbewegung, wir haben es oft genug hier beim Dreieck besprochen, hier, er hat immer wieder auf den Kopf gezeigt zur Mannschaft, kein Feiern, den Kopf hoch, Kopf frei behalten und weitermachen. Das ist der Schlüssel, wir haben es oft genug gesagt, es ist im Kopf.
Ich habe, muss ich ehrlich zugestehen, auch gestern nicht mehr dran geglaubt. Und das ist, muss ich mir ehrlich eingestehen, und das ist aber umso mehr ein Lob, sage ich mal, an die Mannschaft, dass die eben weitergemacht hat. Und gab ja die Interviews dann nach dem Spiel, also Axel Borgmann, der einfach sagt, wir hatten das Gefühl, wir sind gut im Spiel, wir hatten einfach zweimal uns blöd angestellt bei den Standards, aber die hatten auch immer das Gefühl, dass das Tor fallen kann und dass, wenn ein Tor fällt, dass das Spiel kippt. Ich meine, das ist dann irgendwie im Nachhinein ist das alles irgendwie nachvollziehbar, aber wir hatten eben in der zweiten Halbzeit, also auch schon kurz vorm 3-1 noch und dann nach dem 3-1 so viele Torchancen, die wir vergeigt haben, sag ich mal, dass du dann irgendwann dastehst und sagst, das ist heute nicht der Tag. Also wir können, also zwischendurch war so dieses Gefühl so, wir können bis morgen spielen und schießen einfach kein zweites Tor. Und aber dann fällt eben das zweite Tor und dann bricht das los, und dann gehört zur Wahrheit auch dazu, dass wir offenbar jetzt nicht nur irgendwie taktisch umstellen, sondern unser Spiel umstellen, dass einfach alle Wechsel funktionieren, dass die Leute, die reinkommen, nochmal einen Schub geben. Das war unfassbar. Ich meine, es waren einfach auch Leute dabei, Merv Biancardi, Ted Tatamusch, ich meine, die haben wir öfter alle schon spielen sehen, aber die haben wir auch in so einer Intensität, und dass die sich so eingefügt haben und dass die mit 120% einfach arbeiten und machen, sieht man ja auch selten. Und das hat irgendwie gestern alles, hat Essen gekillt. Und die sagen das ja auch. Ja, also sämtliche Essener oder irgendwie NRW-Journalisten da aus dem Ruhrpott, die Mannschaft, der Trainer, alle stehen die da und sagen, ja, dieses ganze Stadion, die Mannschaft von Energie, die haben sich davon so pushen lassen, da war irgendwann, konnten wir nicht mehr gegenhalten. Also die wollten ja sicherlich auch, und die haben dann auch gesagt, ja, ein 2-3 und dann gucken wir mal. Dann hatten sie, glaube ich, ja nochmal so eine Chance, nochmal haben versucht, offensiv was zu machen. Ja, ja. Und auch nach einem 3-3 ist ja eigentlich so das, wo ich mir gut vorstellen kann, dass auch Essen gesagt hat, ja, mit einem Punkt ist auch irgendwie okay in Cottbus. Aber das alles hat nicht funktioniert. Also das war dann, es ging alles mit jeder Minute, sind deren Fälle davon geschwommen. Also das habe ich auch noch nicht erlebt, sowas.
Das, obwohl man sagen muss, ich habe heute auch von Essener Kollegen, du hast mir dankenswerterweise mal den Link geschickt, die haben ja gesagt, das war in der ersten Halbzeit die beste Saisonleistung der Essener. Es war eines ihrer besten Spiele, was die in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und dann kommt eben was, ich meine, wir erzählen uns die Geschichte ja häufig, unser Stadion. Natürlich, jeder glaubt, sein Stadion wäre das Beste auf der Welt und die beste Atmosphäre und so weiter. Ja. Ne? Aber wir haben das ja gestern mal von ans anderer Seite gehört. Und das, was Pele auch manchmal sagt, dass dieses Stadion eine Wucht hat, das haben uns gestern mal ganz andere Leute bestätigt. Und die haben das sogar an dieser, die Niederlage sogar daran festgemacht. Also, wenn es eines Beweises bedürfen würde, dass dieses Stadion Spiele gewinnen kann, was ich mein ganzes Leben schon weiß und ihr arbeitet auch, dann haben wir es gestern erlebt. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig für das Umfeld und für die Leute auf den Rängen, dass sie das mal erlebt haben, was sie für einen Impact haben. Das war ja auch gestern so. Das finde ich großartig, was dieses ganze Umfeld gelernt hat. Auch nach dem 3-1. Ich habe keinen einzigen Pfiff im Stadion gehört. Niemand hat aufgehört zu glauben. Niemand hat irgendwie an der Mannschaft rumgemault oder irgendwas oder danach bei einem Fehlpass irgendwie. Das nehme ich schon die ganze Saison wahr. Und das ist fantastisch. Es gibt keine Pfiffe im Stadion, wenn irgendwas mal misslingt. Und das finde ich großartig, weil so kannst du gemeinsam was Großes schaffen.
Weil das Umfeld, sag ich es mal, oder Zuschauer, die da sind, du spürst das letzte Saison schon, unsere Rauschsaison, die wir ein bisschen verkackt haben am Schluss, aber jetzt nochmal mit dem verbesserten Kader, die Leute, der ins Fußballstadion geht, der kann so ein Spiel, eine Mannschaft genau lesen. Der kann das alles deuten, ob die sich durchschleppen, ob es nicht stimmt, ob da die Chemie in der Kabine in Ordnung ist oder nicht. Die können das, wir haben da, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Feingefühl. Und diese Saison, wir haben ein paar Spiele gehabt, das wissen wir selber, hat jede Mannschaft dabei, aber da kamen auch keine Pfiffe. Aber die merken, dass da einer für den anderen da ist, dieser Fight Club, der ist wirklich wieder da. Und du merkst ja bei so einem, wir hatten das letzte Spiel, glaube ich, irgendeine Szene von Borgmann an der Auslinie, ich hatte es ja beschrieben, da zündest du mit so einer ganz simplen Tackling an der Seitenlinie, zündest du ein Stadion an, weil die Leute sehen, die kämpfen, die rackern, die wollen noch. Also, aber diese Wucht, wir haben es gestern auch, wir haben ja bei FM immer einen Chat dort neben und dann hatten wir auch sehr, sehr viele Essen-Fans dabei. Und da muss ich jetzt schon mal gleich von Beginn an ein großes Lob aussprechen. Außer einen Fan, den haben wir dann noch rausgeschmissen, der meinte, er musste pöbeln. Der Rest sehr, sehr fair, sportlich. Es ging wirklich um Fußball und jeder hat seine Seite natürlich supportet. Alles okay, aber es blieb alles in einem fairen Rahmen, auch bis zum Schluss. Die haben das auch wirklich anerkannt, was dieses Stadion anzünden kann, was diese Wucht, ja, diese Wucht, ich finde kein anderes Wort, was diese Stadion schafft, das haben die auch anerkannt, wirklich sportlich, dass das Zahns hoch war für die, also so ein Stadion macht was.
Also ich fand das auch völlig fair und legitim dann irgendwann, dass die hatten einfach, ich sag mal, eine Dreiviertelstunde lang Spaß oder ein und eine Viertelstunde lang Spaß und dann durften wir eine Viertelstunde Spaß haben und das ist dann schon ausgleichend. Nein, also insgesamt haben ganz viele haben gesagt, ey, also Rot-Weiß Essen, die haben in der 70. Minute, also der Block war ja schon laut von RWE, ja, der Gästeblock. Also, ne? Und hat man gesagt,
toll, dass viele mitgekommen waren. Ne? Ja. Überleg mal, das ist auch am anderen Ende der Republik.
Die haben den Aufstieg gefeiert in der 70. Minute.
Ja.
Da war Party, ne? Und dann kam der Partycrasher mit der Außerirdische oder wahlweise der Stellvertreter vom Fußballgott, was da gestern Magenta rausgezaubert hat an irgendwie Beschreibungen für Tolly. Das war ja auch irgendwie, die sind ja gar nicht mehr fertig geworden. Also das war wirklich Christian Straßburger. Falls der uns mal irgendwann zuhört oder sowas, kann man nur den Hut ziehen. Aber ja, ich glaube, das war einfach auch ein Spiel. Das hat mich so gefreut, dass man das Gefühl hatte, da ist nicht nur ein Reporter, sondern einer, der sich wirklich mitreißen und begeistern lässt. Und die gehen ja auch neutral rein, ja. Und die mögen wahrscheinlich Rot-Weiß Essen genauso wie Energie. Aber das sind ja so Spiele, wo du sagst, die hast du gestern gekascht mit dem Spiel. Ja, also die konnten ja auch nicht mehr anders, als irgendwie durchzudrehen und dann irgendwann einfach nur noch reinzurufen. Hier ist einfach nur laut. Es ist einfach nur laut. Das fand ich auch so grandios.
Ja, das sind so eine Spiele. Ich habe es bei mir live erlebt. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Live-Kommentar noch gesagt habe oder so. Ich habe das erstmal später bei mir gemerkt, wie du mit diesem Kopf da völlig in so einem Tunnel drin warst. Ich war bei uns der den Spielstand eingegeben hat, die Zeit, die Torschützen und so weiter. Habe ich alles eingeklimpert, nebenbei und das Spiel. Und irgendwann, ich glaube, das Spiel war schon vorbei, da gucke ich nochmal auf unsere Statistik. Da gucke ich und sage ich zum Ricardo, zu meinem Kollegen, ich sage, das hat ja Tolcay Gerci hat ja drei Tore hintereinander gemacht. Das habe ich im Spiel überhaupt gar nicht wahrgenommen. Ich war so in diesem Euphorietunnel, Testosteron voll. Klar, Gerci schießt ein Tor, aber ich habe das gar nicht bewusst wahrgenommen, dass er gerade einen Hattrick hingelegt hat. Da hast du erstmal gemerkt, wie du völlig weg bist, sag ich mal. Emotional völlig drüber, dass man das später erst schnallt.
Ja. Nein, gut, da bin ich nun eher Sportreporter, das sowas merke ich sofort, ne? Da gucke ich sofort auf die Uhr. Wie viel lange hat der gebraucht für den Hattrick? Neun Minuten, das ist ja Wahnsinn. Das ist der zweitschnellste TG, du hast, glaube ich, heute rausgesucht. Der zweitschnellste.
Genau, der zweitschnellste Hattrick in der dritten Liga. Platz 1 hat Lukunko von Erzgebirge Aue. Alles schon eine ganze Weile her. Und noch länger her, glaube ich, war der bisherige Platz 2, vielleicht ein bisschen bekannter, ist Dominik Strohengel, damals für Darmstadt 98, der hat 10 Minuten gebraucht.
Ah,
okay. Lukunko hat übrigens, also alle drei hatten, glaube ich, einen Elfmeter dabei. Lukunko hatte sogar 2 Elfmeter dabei bei dem Hattrick, genau.
Ja, guck mal. Das güldet nicht.
Genau. Guck mal, ein Elfmeter ist okay, aber 2 nicht.
Ja, guck mal, was Tolcay, der zeigt die ganze Palette. Elfmeter, Freistoß, Und Sololauf über 40 Meter mit Traumtor am Ende. Also das ist definitiv der schönste Hattrick der dritten Liga ever.
Also ich bin übrigens auch dafür, ich weiß gar nicht, ob man da irgendwie Einfluss hat oder ob irgendjemand von einer Sportshow irgendwo hier uns zuhört oder ob irgendjemand jemanden kennt. Ich hätte schon gern, dass das 4-3 von Tolly, das sollte schon irgendwie in die Auswahl des Tor des Monats rein. Also das ist einfach dieser Sololauf und dann, ich sage mal, chippt, lupft der den Ball dort oben in die Ecke. Also auch durchaus scharf. Ja, also ich sag mal, ich würde wahrscheinlich das, also selbst zu meiner Zeit, wo ich noch irgendwie halbwegs gut Fußball gespielt habe, würde ich das wahrscheinlich irgendwie 50 Mal ausprobieren. Ich würde das nicht hinkriegen. Also den auch überlegt genau dorthin kriegen, ja. Und ein Kumpel gestern hat gesagt, also in der D-Jugend, da hätte dich der Trainer aber wahrscheinlich mal richtig am Kragen gepackt für so eine Nummer mit, hier, du bist ja nicht alleine auf dem Platz, ja. Also du läufst einfach und kannst eigentlich dreimal passen, aber auch nicht so wirklich. Hat der Tolli dann auch gesagt, hat der guckt die ganze Zeit, wer steht besser postiert als ich? Und irgendwann stellt er fest, niemand steht besser postiert als ich, da muss ich jetzt halt allein schießen. Das war auch eine schöne Aussage, ja.
Ja.
Und der Pass von seinem Bruder, Tolga, auf.
Das wollte ich gerade sagen. Du sagst es ja gerade, er schießt dieses Traumtor. Aber überlegt mal in die letzten Wochen, wie viele Fehlschüsse, ungewohnte Fehlschüsse, wir eigentlich auch von ihm gesehen haben. Und dann löst so ein Tor, du hast vorhin gesagt, Ulf, er zeigt auf den Kopf, aber ich glaube, er meinte auch sein, wie so ein Tor plötzlich alles löst. Und dann ist plötzlich sowas wieder möglich. Dann sehen wir wieder so ein Traumtor von Tolga Cihaci, was nur der schießen kann in dieser Art und Weise. Dieser ganzen Liga und das auch noch nach dem Zuspiel von seinem Bruder. Und ich behaupte sogar, ich kann das nicht beweisen, aber ich behaupte sogar, für dieses Tor zum 4-3, da ist sogar die Anwesenheit seines Bruders auf dem Platz ein ganz wichtiger Faktor, dass der den auf die Reise schickt. Und ich weiß nicht, ob der im Hintergrund noch was ruft oder was, das haben wir auch nicht aufgelöst, aber ob der irgendwie ihm hinterher brüllt, lauf, geh oder irgendwas.
Forest.
Und dann ist das natürlich für ihn, ne? Hinter ihm steht der große Bruder, der hat ihm das Ding gerade zugespielt und dann ist das ist wie Bolzplatz in, keine Ahnung, Kreuzberg, ja, wo du sagst, mach doch, geh doch. Und dann macht er das und das sieht einfach auch so geil aus, wenn man die ganzen Einstellungen nochmal sieht im Fernsehen, wie der wirklich diesen Lauf hat und du weißt ja, wie es ausgeht. Das ist nicht ein Fehlschüsschen oder so, sondern du weißt, was gleich kommt und dann siehst du den laufen und plötzlich guckt der hoch, Ecke, da will ich ihn hin und dann chippt er den da, ist einfach traumhaft. Ja. Ein bisschen Sorgen hat mir die Bemerkung vom Trainer gemacht, vom Essener Trainer. Hm. Koshinat hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Der
das
redet
Thema
mir
hatten wir ja schon.
Also er redet mir auch ein bisschen zu lange nach dem Spiel, redet er auf den ein und sagt da irgendwas und den Satz, den er da sagt, der ist mit Bedacht gewählt, dass er da sagt, der Spieler gehört nicht in diese Liga. Ja, also wir wissen alle, es macht jetzt überhaupt keinen Sinn und ich will das auch nicht aufmachen. Diese Diskussion, ist Tolga Cihaci nächste Saison noch Spieler bei Energie oder was? Das bringt jetzt überhaupt gar nichts in der Saisonphase. Will ich mich auch gar nicht mit befassen. Aber ich habe das natürlich gemerkt. Wir wissen ja, wer ihn mal wollte und wer gesagt hat, würde doch super zu uns passen. Und wenn wir da anrufen, ja, dann wird der wohl mit uns sprechen und so. Also die waren ja ziemlich selbstbewusst. Jetzt mit dem Saisonverlauf, muss man sagen, kann es erst noch sein. Tolle Saison gespielt, tolles Spiel gespielt. Auch, muss ich sagen, eloquenter Auftritt vom Coach nach dem Spiel. Absolut Respekt. Du verlierst hier in so einem Spiel mit so einer guten Leistung eigentlich bis dahin, bis eben zur 72. nach einer 3-1-Führung, verlierst du noch und verhältst dich dann so gentleman-like. Also ich habe gedacht, da steht Ottmar Hitzfeld. Ne, aber es war er nicht. Aber wirklich muss man sagen, also größten Respekt für den Umgang mit dieser Niederlage, die mit Sicherheit ihm auch geschmerzt hat. Das muss man auch sagen. Also das ist ja nichts, wo du sagst, oh, schön, dass ich dabei gewesen bin. Sondern natürlich kotzt du auch ab. Aber sind sie toll mit umgegangen. Und da muss ich sagen, größten Respekt. Gestern hat auch Essen bei mir sehr viel Sympathien gewonnen, muss ich ehrlich sagen. Obwohl die direkter Konkurrenz bleiben natürlich und obwohl wir natürlich wollen, dass wir noch davor kommen und nicht in diese verdammte Relegation müssen. Aber wir haben ja schon gesagt, wenn es am Ende so sein muss, ja, dann müssen wir halt Düsseldorf oder Braunschweig weghauen, dann ist es nochmal so.
Ja, wir haben ja schon, es gibt so einige Sachen, die es schon im ich sage mal, auf esoterische Weise so im Hintergrund laufen. Und da gab es so ein bisschen Diskussion. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie vor meinem Kumpel so ein bisschen öffentlich machen will. Ich habe schon mal gesagt, ich schreibe das mal alles auf einen Zettel und schließe das in so einer Box ein, weil der hat eine total eigentlich schlüssige Theorie, wo der einfach sagt so, ich sag mal so auf dem Motto, die Sterne stehen günstig und nimmt einfach so einen Kontextvergleich von 50 Jahre Energie, damals dieses 0-0 gegen Fortuna Köln, was danach passierte und sagt, jetzt 10 Jahre später wird das alles, was in diesen 10 Jahren passiert ist, das wird alles repariert. Und das sieht man gerade, dass das alles repariert wird. Und da gibt's so 2-3 Themen, wo man sagt, ja, da war doch noch mal was mit denen und dann gab's doch noch mal das und dann sind wir doch dort irgendwie gescheitert und das war irgendwie alles unfair und die haben sich so benommen. Und da hat man gesagt, ja Mensch, also wenn man irgendwie Dritter wird, dann gibt's ja auch wie eine Relegation. Da kann man ja auch noch mal was gerade rücken und alles so diese Geschichten. Und wir hatten es gerade, ich habe so mit einem Auge den Chat verfolgt, da gab es auch so Diskussionen, dass das so einige das Spiel jetzt gegen Essen an Lok erinnerte. Und dann haben ganz viele gleich gesagt, ey, die waren blau-gelb.
Ja. Ja.
Lok blau-gelb und jetzt Essen blau-gelb. Und bitte jetzt alle gegen einen blau-gelb. Ja, ja, also es ist so, ich sage mal, Astrologie heißt das ja. Ne, das ist ja aus dem Kaffeesatz lesen.
Aber ich will den Respekt, was Ronny gerade ausgesprochen hat gegenüber Uwe Koschin hat, wollte ich auch das Thema erwähnen. Also ich fand das bemerkenswert und ziehe ich einen Hut davor. Er kam ja dann zum Magenta-Interview und verneigte sich vor der Westtribüne, applaudierte immer wieder, verneigte sich und er hat sich dann auch Tolly geschnappt mit seinem Babydon und hat sich vor Tolly verneigt, wirklich, hat ihn umarmt, herzlichst, zurück zum Interview, aber ich fand das wirklich absolut fair, wie er damit umgegangen ist. Man muss ja diese Konstellation sehen. Zweiter spielt gegen den Dritten, vor Spieltagsbeginn natürlich. Und jeder weiß, worum es geht, ob du 7 Punkte weg bist oder einen Punkt dran. Also diese Brisanz war ja drinne.
Aber jetzt muss ich mal zwischengrätschen, ja. Weil ich sage mal, ich habe diese Szene ja auch gesehen mit Tolly und Koschinat. Mich hat das geärgert. Also ich sage mal, ich weiß ja nicht, das ist ungefähr so, als ob irgendjemand, ein fremder Mann, zu meiner Frau kommt und die irgendwie umgarnt und sagt, du siehst aber toll aus, ja. So ungefähr habe ich mich in dem Moment gefühlt. Und das will ich nicht. Und ich will nicht, dass Uwe Koschinat sozusagen den unseren Tolkai in den Himmel lobt und dann noch zum Schluss mit ihm dann noch so ein persönliches Gespräch führt oder so. Es sei denn, Uwe Koschinat kann sich gut irgendwann vorstellen, mal irgendwann, wenn Pele irgendwie doch sagt, okay, ich mache nur Sportdirektor, dann kann er gerne Energietrainer werden. Ja, da hat er sich jetzt schon beliebt gemacht bei uns, ja. Aber ansonsten war mir das ein bisschen too much. Ja, also.
Ja, ich fand's cool, weil gerade zeigt mir auch Größe. Du hast gerade so eine Niederlage, also wirklich einstecken müssen. Und dann zeigst du diese Größe, diese Menschlichkeit als Trainer gegenüber dem Ausnahmespieler auf der anderen Seite. Also ich weiß, was du meinst. Ich verstehe das schon.
Wollte den doch haben. Ich meine, Rot-Weiß Essen hat doch angefragt bei denen. Und das da fragt er nicht den Sportdirektor an. Das klären die ja schon mit dem Trainer. Und ich glaube schon, dass Uwe Koschinat das gesagt hat. Also jetzt hier Tolkai Shigerci bei uns auf der 10 mit unserer Offensive da vorne und mit dem Safi noch dabei. Das würde aber richtig top passen. Und dann sind wir aber mal richtig Liga-Favorit. So, und dann haben sie ihn aber nicht gekriegt. So, und dann, jetzt fängst du wieder an zu baggern. Da.
Ja, nehme ich nicht viel drauf. Ey. Ich sage, Tony ist nach Cottbus gezogen, er ist hier Papa geworden, Familie aufgebaut. Ich glaube, also, wenn er hell im Kopf ist, lässt er das hier nicht sitzen. Also, das Thema wollen wir jetzt nicht aufmachen. Nee, gar nicht, überhaupt nicht.
Euch beiden schlichten darf. Ich meine, es ist immer schön, dass es hier mal raschelt. Aber ich will es mal so sagen, TG, vielleicht hat er ja gesagt, kommt ein anderer Mann zu deiner Frau und sagt, du hast einen wundervollen Mann. Da musst du dir mal ein großes Kompliment machen. Und dann darf er doch mit ihr sprechen. Ja. Auf der anderen Seite siehst du genau wie TG. Natürlich ist das toll, wenn jemand Respekt zollt. Aber geh weg da. Hau ab. Weißt du, hast da nichts zu besprechen. Da gibt es überhaupt nichts zu besprechen mit dem Spieler. Der ist unser. Ne? Und natürlich wollen wir als Energiefans, dass das noch alle Zeiten so bleibt, weil so ein Spieler im Energietrikot, da hat es nicht in der ganzen Energiegeschichte so viele gegeben von diesem Format, von dieser Genialität, von diesem Unterschied, den sie machen für ein Spiel. Das haben wir gestern wieder gesehen und das nicht zum ersten Mal. Ich kann es nicht mitzählen, zu wievielten Mal uns Tolcay Shigerci Spiele auf diese Art und Weise mit seiner Genialität entschieden hat. Ne, das ist klar. Er wollte natürlich nicht, dass irgendjemand mit dem spricht und gleich gar nicht, dass er zu ihm sagt, du, wenn ihr nicht aufsteigt, kannst du auch zu uns kommen. Also das ist natürlich so eine Sache, will man nicht.
Erstmal dann noch ein Jahrvertrag. Ne? Vielleicht auch Uwe Koschin, hat gesagt, also sich so eine Stimmung im Stadion können wir dir nicht bieten. Weiß ich nicht.
Kann ja sein.
Kann ja auch sein. Ja, also so laut ist bei uns nicht. Also wenn du Ohrenschmerzen hast, dann ist vielleicht bei uns
aber es bleibt
angenehm. Aber wie gesagt, Rot-Weiß Essen, Hafenstraße ist ja jetzt, das was ich ja eingangs gesagt hatte, das auch ausgerechnet cool. Essen, Hafenstraße, was als eines der irgendwie kultigsten, lautesten Stadien in der dritten Liga Deutschland gilt, ja, also gerade von dem Kultfaktor und dem Faktor sozusagen, dass die Fans dort richtig heißblütig sind auf ihren RWE. Und wenn die dann sagen, ja, uns hat heute das Stadion gekillt, also das ist schon sehr außergewöhnlich. Also das hatte ich selbst nicht für Möglichkeiten in unserem Stadion. Ich kenne das alles so, wie gesagt, diese Sache, hatten wir auch gestern nochmal Diskussionen gehabt, hier ging es wieder um diese Stadion-Neubau-Diskussion und so weiter und dass ja Osnabrück auch an derselben Stelle baut und optisch auch alles irgendwie ähnlich und dann kam nochmal dieses, wenn wir irgendwann mal an unserem Stadion was machen, die erste Reihe in jedem der Blöcke muss ebenerdig unten sein und nicht 2,50 Meter Beton und dann nach unten gucken. Mhm. Dann killen wir uns selbst.
Ja, das stimmt. Das ist, man muss dann wirklich sagen, dieses Ding, so wie es jetzt da steht, das gewinnt Spiele. Also die Bauweise, da darfst du nicht ran. Na, da gibt's ja auch solche Stadien. Gibt's auch an anderen Orten, wo das genauso ist. Aber das ist etwas, das dürfen wir uns auch nicht wegnehmen. Machbarkeitsstudie hin oder her. Da muss in der Machbarkeitsstudie Paragraph 1, 50 Zentimeter hinter der Außenlinie, erster Sitzplatz.
Genau.
Das muss da irgendwie verankert sein. Nee, aber ich muss sagen, natürlich, das, was mir gestern auch nicht ganz so gefallen hat, muss ich ehrlich zugeben, bei allem Respekt, Uwe Koschinat war ganz schön entspannt, fand ich. Und ich glaube, das liegt daran, er hatte die Niederlage in Cottbus eingepreist. Und zwar in sein Restprogramm. Weil das ist etwas, da muss man jetzt wirklich sagen, wenn man sich das Essener Restprogramm anguckt und unser Restprogramm, dann sieht das schon für die, trotz der Niederlage gestern, ganz schön freundlich aus. Findet ihr nicht auch?
Ich habe jetzt gar nicht das Restprogramm von denen im Blick. Ich weiß nur, dass sie jetzt Heimspiel gegen Saarbrücken haben.
Wir können ja mal durchgehen, auch für alle anderen jetzt, die vielleicht das mithören hier und nicht. Lass uns mal durchgehen, weil
Saarbrücken, Stuttgart, Zweiter, weiß ich.
Ja, nicht, dass wir hier was Falsches erzählen, aber
ich habe das nochmal mit der Formulierung leichtes Restprogramm. Frag mal bei Hansa Rostock nach. Leichtes
Restprogramm. Ja, nee, das hat er ja selber gesagt. Er hat gesagt, wir spielen nicht mehr in einer solchen Atmosphäre. Wir haben nur noch Heimspiele. Genau. Das hat er selber gesagt.
Das ja.
Ja, also insofern, das ist ja ein Hinweis darauf, dass sie das schon, also nicht, dass die, wir wundern, dass sie die Beine hochnehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das, was gestern passiert ist, das ist er ja davon ausgegangen, dass ihnen das nicht mehr passiert. Also Saarbrücken ist der nächste Gegner zu Hause, ne, tatsächlich ist das so. Dann am drittletzten Spieltag mit Rot-Weiß Essen beim VfB Stuttgart 2. Ne, also auch das wird ein Heimspiel für die werden. Das ist nicht so schwer, da in Groß-Asbach das Ding selber zu füllen. Das wissen wir auch. So, dann hat Essen das Heimspiel gegen Ferl. Ne, okay, wenn Ferl dranbleibt, könnte es nochmal ein heißes Ding werden, aber ist eben zu Hause.
Das könnte mal hingehen werden, ja.
Da sind sie dann auswärts in Ulm. Ja, und da brauchen wir es, glaube ich, nicht darauf verlassen, dass Ulm für uns dann noch irgendwas reißt, wenn wir es am letzten Spieltag noch brauchen. Also, wie gesagt, ich habe so das Gefühl gehabt, das Ding, klar, mach im Spielverlauf, du hast 3-1 geführt, aber das Ding hat er, glaube ich, eingepreist.
Wir haben ja auch mal 0-0 eingepreist oder 2, ne? Also, wo wir sagt, Abstand halten oder sowas. Ja, geht auch manchmal schief. Und gut, Essen hatte 7 Siege in Folge. Warum sollen die jetzt nicht 4 in Folge nochmal holen? Gibt's keine Diskussion. Osnabrück hat's auch gezeigt. Die haben halt das eine Spiel in Duisburg verloren. Und wo man dachte, okay, jetzt sind sie irgendwie angenockt. Jetzt gewinnen sie eben dann gegen uns. Und jetzt wieder 1-0 mit so einem Gurkenspiel. Wir haben ja letzte Woche schon ordentlich getriggert und hatten über 100 Kommentare, ganz viel Osnabrücker dabei. Die meisten fair.
Ja, Jammer-Ossis.
Nein, muss ich TG echt zustimmen. Die meisten wirklich fair und es wurde über Fußball diskutiert und die haben auch uns verstanden, dass wir natürlich emotional da ein bisschen anders gequatscht haben, aber der Großteil wirklich fair, muss man ehrlich sagen. Also
nicht alle, aber der Großteil. Aber die anderen Sachen waren auch sehr amüsant, sage ich mal. Ja, und das musste man dann auch mal mitkriegen. Wir als, ich sag mal, ostdeutsche Medienlandschaft, ja, also wir sind ganz schnell gewachsen. Also
ja.
Unser, wenn wir was sagen, dann wird das wahrgenommen, ne? Im deutschen Fußball.
Also. Und dass das mit der deutschen Einheit nichts wird, da müsst ihr euch mal an die eigene Nase packen.
Ne? Kleiner Hinweis noch an einen Osnabrücker, der sich da dieses uralt Klischee vorgekramt hat, wieder der Soli-Beitrag. Da kann ich immer nur noch lachen. Alle, die es noch nicht wissen, auch wir haben den Soli-Beitrag bezahlt. Wir genauso. Aber das Thema will ich jetzt nicht aufmachen. Jeder auf seinem Lohnstreifen, ob der im Osten oder im Westen gearbeitet hat, ob im Norden oder im Süden, alle haben gleichmäßig den Soli-Beitrag bezahlt. Punkt, Schluss, aus das Thema.
Cool.
Nein, cool. Ich will auch nochmal zurück. Ich hatte ja Respekt gegenüber Koshinat, Respekt auch gegenüber RWE, der Mannschaft. Jeder wusste, worum es geht, der Tabelle und so weiter, aber es war ein faires Spiel, keine bösen Fouls, keine Treterei, gar nichts. Genauso der Respekt an den Block von RWE. Stimmung, das ist ja, was wir alle wollen, diese Atmosphäre in den Stadien und nicht so eine Spiele wie bei Stuttgart 2 oder sonst wo. Riesen Dank und Respekt an alle RWE-Mannschaft und an Trainer, wie gesagt, es war ein würdiger Rahmen rundherum.
Ja. Tolle Werbung für den Fußball, dritte Liga, überhaupt für den Fußball. Also es war ja, ne, muss man ja ganz klar sagen. Also aus meiner Sicht bin ich ganz klar und sage, beide Mannschaften haben den Aufstieg verdient. Also allein schon für den Fußball, diese Spielen. Ja. Ne, also da gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Wir haben ja zwischendurch auch schon mal gedacht, dass Essen abreißen lässt. Die hatten auch so eine Mini-Krise und so weiter. Aber danach haben die halt wirklich 7 Spiele in Folge gewonnen. Und auch das muss man sagen, das wird jetzt hier kein Essen-Podcast, aber Respekt, ne? Das musst du erstmal machen. In der dritten Liga 7 Spiele am Stück gewinnen.
Und so sind sie auch aufgetreten. Also gerade die Anfangsviertelstunde, da hat man so gedacht, wir kommen hier gar nicht rein. Aber dann hat man schon das erste Mal Gefühl gehabt, dass wir doch irgendwie was gegensetzen können. Und genau in dieser Phase, wo wir das erste Mal so drinne sind, fällt es 0-1. So, und das Gleiche war es 1-2. Ja, also das war der Punkt, wo wir machen den Ausgleich. Und wir sind eigentlich dran, am 2-1 zu arbeiten und dann Standardsituation, ne? Ulf hat schon drauf, ich habe ja wie gesagt Energie FM gehört, fand ich schön. Ich kotze im Dreieck, da habe ich gedacht, das ist ja eine schöne, das ist ja, bin ich da jetzt mit gemeint und Ronny noch, also keine Ahnung. Nein, aber wie gesagt, also wir haben schon im Block gestanden, haben gesagt, ja, so spielt eine Mannschaft, die 7 Siege in Folge im Rücken hat. Genau. So haben sie angefangen.
Ich habe es auch so kommentiert, oder wir haben es oben kommentiert. So, also die essen wirklich bombastisches Spiel. Also Safi, Abiyami und wie heißt er, Boubary, die drei, du hast ja fast nur die drei Namen genannt. Und das war eine Augenweide, denen zuzusehen. Safi außen, der hat so ein Tempo gehabt, also hat Borge echt Probleme gehabt, den zu halten dort. Und Abiyami auch ein Tempo hat der reingezogen. Das war schon, hat Spaß gemacht zuzusehen.
Welche Rückennummer hatten der gehabt? Ich kenne die ja alle nicht.
Abiyami hatte, glaube ich, die 11 gehabt.
Ja, okay.
Boubary die 15 oder 19, glaube ich. Aber ja, die sind noch.
Der 19er ist mir übelst aufgefallen, der Linksverteidiger. Ja. Ja. Und da habe ich in der ersten Halbzeit schon, also in der ersten Halbzeit war Tolly gegen ihn. Dort, da waren ja Duelle. Also, und da habe ich gesagt, Tolly hat heute seinen Endgegner gefunden, weil der hat dann jeden Zweikampf verloren, aber das waren alles so eine rassigen Zweikämpfe. Also wo die beide bis zum Ende dann irgendwie immer um den Ball gefightet haben, da habe ich in erster Zeit gedacht, was wird denn das hier heute? Ja. Irgendwann hat er dann mal irgendwie immer in so ein Verarsche-Pässchen gemacht oder so, oder getunnelt oder so weiter, da war der, glaube ich, auch ein bisschen sackig dann gewesen. Ja. Irgendwann hat Tolly gesagt, es reicht's jetzt.
Ja.
Jetzt tunnel ich dich mal oder so.
Was mir, ja, aber das, du sagst es gerade, diese rassige Zweikämpfe, und das ist mir auch total aufgefallen in diesem Spiel, diese Mentalität, die wir haben. Also nicht nur bei Tolçay Çigerci, der sich da auch in diese Zweikämpfe schmeißt. Du, da gibt es so viele Spieler seiner Qualität, die sagen dann, nee, da halte ich meine Zauberfüße raus hier aus dem Ding, da will ich gar nicht rein. Und er geht da immer rein. Also er geht in diese Infights, das gefällt mir an ihm unfassbar gut, was er da macht. Und dann auch Awadwi Grant, der hat diesen blöden Wegrutscher-Fehler-Mischung aus beidem vor diesem Tor. Und wer bereitet es 1-1 vor? Das macht der. Plötzlich als Innenverteidiger macht er sich zum Vorbereiter. Und das aus seinem Willen heraus, ich mach das Ding wieder gut. Genau. Na, und er geht da vorne rein und er geht und geht und geht und sieht, macht gar keiner was mit mir, na, dann gehe ich doch weiter. Und legt den Ball dann richtig schön vor, dass im Panzer nur noch reinschieben muss. Und das fand ich schon als Zeichen, ich bin nicht daran schuld, dass das Ding hier verloren geht. Ich mach das wieder gut. Das fand ich stark. Und da muss ich sagen, da passt er ins rot-weiße Trikot. Der Junge ist genau an der richtigen Stelle. Das hat er gut verstanden. So geht das hier.
Wie der hier angekommen ist.
Wie einst Papa da Silva.
Genau.
Ja. Einfach nach vorne gehen.
Hm. Ja.
Ja, den hat doch keiner.
Den fand ich schön. Also war auch dieses Nicht-Aufgeben. Ne? Also das haben sie auch gesagt. Die haben auch in der Kabine, selbst bei Boots stand der da erst 2-1, nicht 3-1, sondern zur Pause 2-1. Ne? Aber danach eben gleich 3-1. Und dass sie da trotzdem weitergemacht haben, also das macht mir für die letzten vier Spiele, macht mir das wirklich jeden Mut. Also was soll uns jetzt noch passieren?
Ja, das sind doch so eine Lernphase vielleicht vom Kern der Mannschaft, die jetzt 2-3 Jahre zusammen ist, wie Axel Bockmann zum Beispiel. Du hast die Spiele, wir wissen, Regionalliga, Lok Leipzig, müssen wir nicht vorkramen. Vorne gelegen, hinten gelegen, gewonnen. Gegen Viktoria Berlin das Spiel, gegen den BAK. Das sind ja Spiele, die nimmst du mit und du merkst, ist ja drin, du kannst Spiele drehen, auch wenn es 5 Minuten vor Schluss ist. Solange der Schiedsrichter nicht pfeift, Phrasenschwein, läuft das Spiel. Und wenn du das lernst, oder jetzt in der Hinrunde, unser Heimspiel gegen Aachen, wann machen wir den Siegtreffer in der Nachspielzeit? Dann wird das abgepfiffen, fertig. Und wenn du das verinnerlichst als Mannschaft, wenn du das schon mal erlebt hast, dass du sowas damit umgehen kannst, dann weißt du, auch so ein Spiel in der 70. Minute kann ich immer noch drehen. Mein erster Kommentar, glaube ich, war, muss TG mich bestätigen, beim 2-3 Anschlusstreffer. Ich sage, wir haben noch 20 Minuten Zeit. Das ist viel. Plus, wir haben da so oben bei FM ein bisschen gerechnet, sag du, 6, 7, 8 Minuten eventuell Nachspielzeit, weil es sehr viele Wechsel gab. Und wenn du das drin hast im Kopf als Mannschaft, dann hast du keine Angst.
Also das war so der einzige Punkt, der bei mir so ein bisschen Hoffnung machte, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, was ja völlig unlogisch ist. Meistens ist ja so, man liegt irgendwie mit einem Tor in Führung, dann guckst du auf die Uhr und denkst so, oh, die Zeit vergeht nicht. Und liegst du irgendwie hinten, dann guckst du andauernd irgendwie auf die Anzeigetafel und denkst, ey, jetzt ist ja schon wieder, die Zeit rennt weg. Und das war diesmal nicht der Fall. Ich meine, dadurch, dass die Essener halt in der 56. oder so das 3-1 machten und wir dann relativ schnell danach so ein paar Chancen hatten, wo dann der Ball da zu Engelhardt durchrutscht, den er da über den Kasten setzt, dann Borgmann seinen Schrägschuss, so halb Schuss, halb Flanke, war für beides ein Mühe zu wenig. Ne? Und da habe ich dann immer geguckt, habe gesagt, ja, es ist aber 61. oder so. Und wo ich mal denke, ja, es ist immer noch Zeit. Und du hast immer wieder, sag ich mal, wie so Tropfen auf den Steinen da irgendwie versucht, die so ein bisschen auszuhöhlen. Mhm. Ja, aber dann brauchte es halt diesen Elfmeterpfiff nach, wie Uwe Koschinat sagte, 8 kläglichen Versuchen, einen Elfer zu schinden, hat es dann geklappt. Ja. Und ich habe auch bei dem Ding von Michelbrink, also die Szene habe ich tatsächlich noch nicht nochmal gesehen, wo ich sage, fällt da einer, der irgendwie, keine Ahnung, 10 Kilo mehr hat und ein bisschen größer ist, pfeift der vielleicht Elfer dort und da sagt er, der Michel bringt da der kleine Schubser da, das reicht dem, da fällt er um und das ist kein Elfmeter für mich. Aber in dem Moment habe ich gesagt, das gibt heute noch eine Konzessionsentscheidung. War es ja dann nicht, also alle Seiten sagen, klares Ding, also einfach dämlich gewesen vom Schulz, der 100% Zweikampfquote bis zu dem Punkt hatte, also auch unfassbar, ja, und dann macht der diesen Fehler, ja, also einfach, also clever einfach von Engelhardt, der genau weiß, sozusagen, ich muss irgendwie vor den Mann, ja, und der schlägt halt ein Luftloch, Ball ist weg, Engelhardt da und ja, aber das brauchten wir halt.
Man muss jetzt eins dazu sagen, also Ulf hat, wie wir haben ja nebeneinander gesessen und ich gucke immer während des Spiels Magenta TV, genau wegen solcher Szenen. Also weil ich dann das gibt zwar die Monitore über uns, aber das ist halt alles ein bisschen schwerer zu sehen und ich habe Magenta immer auf dem Laptop offen und Ulf gleich immer, Elfmeter, Elfmeter, was, Elfmeter, der hat ja nicht gewonnen, ne? Und der Ulf wollte immer wissen und ich musste halt vorher immer sagen, nicht so wirklich. Also das muss man wirklich sagen, also auch bei der Michelbrink-Sache, eher nein, Es gab eine Szene, da muss man sagen, auf jeden Fall, das hat auch Rafati heute gesagt, das war der Ellenbogencheck gegen Muswa. Da trifft er ihn wirklich, hat er auch.
Aber der war ja beim Stand von 5-1, ne? Oder 5-3 oder 4-3,
genau, weiß ich nicht. Genau, also das ist auch nochmal ein Elfmeter. Allerdings muss man sagen, wenn man es sich genau anguckt, auch das sagt Rafati ja, wir hätten auch einen gegen uns kriegen können, Award wie Grant, mit dem Handspiel. Also da hatten wir Glück, dann hatte Essen auf der anderen Seite Glück. Aber wenn man alles zusammenzählt, hätten wir nach 11 Metern immer noch 2 gewonnen. Also insofern ist alles, glaube ich, gut. Und ich glaube, am Ende des Tages wird auch niemand sagen, wir hätten aufgrund einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters das Spiel gedreht oder gewonnen oder irgendwas. Da hat doch kein Essener als Vorwand gebracht, das fand ich auch richtig, weil...
Doch. Also ja? Es gab jetzt, also ja, jetzt kein offizieller natürlich, also auch von den Fans natürlich, ja. Aber es ist ja, die haben ja auch ihre Vereinsbrille auf.
Ja, Leute, die in Essen einen Podcast machen, die dürfen das auch sagen, genau wie wir das machen dürfen, wenn wir in Osnabrück, ne, das... Ja.
Genau.
Ja. So sieht's aus. Ja, aber das muss man wirklich sagen. Also für mich auch vor dem, also da entscheidet er ja noch darauf, dass es kein Elfmeter wäre bei dem Foul an Muswa, der da ja schon fällt. Aber in der Zeitlupe siehst du, es ist ein Foul,
es ist beim
weil er zwischen die Beine hakelt.
Genau.
Es ja? Also es geht nicht ums Schieben. Es geht darum, dass die Beine unten sich verhakeln.
Und, richtig.
Ja. Bei Muswa oder ist bei Engelhardt?
Bei Muswa.
Genau, ich fahre nämlich auch der Meinung, also nachdem ich diese, also wo die sagen, der fädelt ein, wo ich sage, der fädelt nicht ein, also das war einfach vielleicht auch unglücklich, aber unglücklich zählt im Strafraum halt auch nicht beim Foul, ja, also aber es war weder von Muswa jetzt irgendwie explizit gesucht, noch war es jetzt irgendwie eine Absicht von dem Essener, aber trotzdem ist dort auch der Kontakt da und Muswa kann nicht weiterlaufen, also das war für mich auch so klar.
Genau.
Verrückt fand ich die Situation im Stadion, weil das war völlig wirr war. Also A, habe ich im Stadion beide Situationen nicht gesehen, aufgrund dieses schrägen Blicks und der Fahnen, die dann im Haarblock sind. Und du siehst aber den Schiedsrichter und der Schiedsrichter macht eben so. Und auf einmal zeigt er seitlich. Und keiner wusste plötzlich, sage ich da. Und Kumpel neben mir, der kriegte das tatsächlich erst mit. Also der war so, als Tolli sich den Ball hingelegt hat. Und dann guckt er so, was ist denn jetzt? Da sag ich, 11 Meter. Ja, wieso? Ja, der hat doch hier abgewunken. Da sag ich, nee, danach. Und dann kam dann schon irgendwie, das geht ja total schnell, da kommen dann nicht die ersten WhatsApp und sagt, ja, gab noch ein zweites Foul danach, irgendwie an Engelhardt und so. Und das wurde gepfiffen. Und dann dachte ich, ich habe nichts gesehen. Also,
er hat die erste Szene,
ja, genau. Das war mir auch klar, aber im Stadion währenddessen stehst du halt da und denkst so, was ist denn jetzt? Erst nicht, dann doch und ja, genau.
Ja.
Verrückt.
Na gut.
In ganz Summe, kurz mal.
Ja.
Einmal erzähl. In den Chat. Mit 7 Siegen in Folge sagte gerade einer, das schaffen wir dieses Jahr wohl nicht mehr. Der Boomer. Und da ich gerade während wir quatschen durchgerechnet, habe ich gesagt, na, 4 Siege, 2 Relegationen und Landespokal sind noch 7 Siege.
Schaffen wir noch. Genau.
Also 7 Siege kann es geben.
Um die Frage zu beantworten, schaffen wir noch.
Ja, genau.
Ja, was machen wir jetzt damit? Das ist natürlich jetzt für uns ein, aus meiner Sicht, extremer Schub. Da bin ich mir ganz sicher, so hat es die Mannschaft auch gesagt. Das ist so ein Spiel, das weckt nochmal Kräfte. Und ich glaube, es tötet alle Diskussionen darüber, ob die Mannschaft will oder nicht, wollen die aufsteigen oder nicht. Ich glaube, also so eine klare Antwort wie gestern im Stadion, eine klarere kann keine Mannschaft geben. Also ich glaube, diese Diskussion, die können wir endgültig wegschieben. Ich glaube, da spielt es auch gar keine Rolle jetzt dabei, dass vielleicht der eine oder andere dabei ist, der nicht weiß, bin ich dann noch dabei, wenn ich aufsteige. Weil ich glaube, das ist jetzt... Du bist in so einem Flow, in so einer Welle. Du kannst sowas Großartiges schaffen. Das hast ja auch in deiner Vita stehen. Du bist aufgestiegen in die zweite Liga. Und das vielleicht sogar als Spieler, der bis dahin vielleicht nur Regionalliga gespielt hat. Und jetzt mit Energie zum ersten Mal dritte Liga und dann das. Und ich denke, da schwimmst du mit. Das willst du miterleben. Das willst du mitnehmen. Und deswegen bin ich mir auch 100%ig sicher, jeder Spieler, wird sich den Arsch aufreißen, bis zum letzten Spieltag, egal wann der ist, also ob es 4+2 gibt oder so, also ich habe überhaupt keine Zweifel, an keinem einzigen.
Ja, du kannst ja nicht rumtaktieren jetzt, also das funktioniert jetzt auch nicht mehr, also da sag ich mal, wenn du irgendwie so einen Plan im Hinterkopf hast, irgendwie da irgendwie einen Meter weniger zu laufen oder irgendwie zu diskutieren oder irgendwie Vertragsverhandlungen zu führen in die eine oder andere Richtung, das ist jetzt, glaube ich, irgendwie 4 Spieltage vor Saisonende ist das hinfällig. Es ist 100% Kopfsache. Und dass unser Kopf funktioniert, das haben wir gestern bewiesen, 100%ig. Das sind auch jetzt so ein paar Sachen aus dem Chat, hätte ich jetzt auch gesagt, wenn es da nicht gestanden hätte. Das sind alles Kopfspiele und es gibt kein leichtes Spiel. Und auch Essen zu Hause gegen Saarbrücken ist kein leichtes Spiel. Und die Mannschaft bei einem abgestiegenen Team XY, die treten alle mit Muffensausen auf jetzt und wissen sozusagen, was sie verspielen könnten. Und das macht ganz viel aus, glaube ich. Und man hat es die letzten Jahre gesehen und man sieht das jedes Jahr. Es gibt in dieser diese Liga ist sowieso völlig verrückt. Also das ist Woche für Woche der Fall. Wir haben es gesehen. Ich meine, Schweinfurt ist abgestiegen. Die holen ein 0-0 gegen Hansa.
In Untertag.
Und da hat Hansa auch ein Heimspiel gehabt. Aber sowas von.
Ja, das stimmt. Ja,
also mit ihrer Fankurve. Und das alles passiert. Und wer ist denn davon ausgegangen, bitte, dass Hansa Rostock nicht in Schweinfurt gewinnt? Also niemand wahrscheinlich. Also wahrscheinlich nicht mal die Schweinfurter.
Die am wenigsten.
Also außer vielleicht Toni Stahl als alter Energiekeeper, der gesagt hat hier, ich gucke mal, ob ich noch was tun kann.
Ja.
Für meine alten Kameraden hier, ja. Genau. Nein, aber das zusammengenommen ist das genau, dieses Spiel Schweinfurt-Hansa zeigt ja, was alles möglich ist und was alles passieren kann. Es kann uns natürlich genauso treffen, dass wir jetzt, also gab auch ganz viele, die gesagt haben, es wird schwierig, sich auf Köln zu fokussieren, gerade weil die Woche drauf das Duisburg-Spiel ist, was so ein bisschen auch das nächste Vorentscheidende sein kann. Also das ist ja auch wieder ein direktes Duell, ein 6-Punkte-Spiel, also zumindest ein Spiel, wo nur einer einen Dreier einfahren kann, ne? Also wo man nicht irgendwie guckt sozusagen, wie spielt die Konkurrenz, sondern man macht es eben im direkten Duell. Und ich hoffe nur, dass wir nicht vergessen, dass wir davor noch ein Spiel haben. Also ja. bei dem wir richtig dran sein müssen und dort was erreichen müssen.
Ich habe das letzte Woche schon gesagt, ne? Also Viktoria Köln, gut, die haben jetzt verloren in Ferl, nicht? Da haben schon andere verloren. Und man muss dazu sagen, die Wochen davor, die haben richtig gut gespielt und die haben gepunktet. Das ist keine Laufkundschaft. Da musst du wirklich wach sein und da musst du ein richtig gutes Spiel machen. Die haben keinen Druck mehr. Die brauchen nach oben oder unten gar nicht gucken. Die können einfach Fußball spielen. Genau. Und das ist gefährlich.
Das Wort
Duisburg spielt in Aachen. Ja. Also
ich habe auch schon gesagt im Stadion, Aachen kann doch mal das Zünglein an der Waage werden. Also in der Saison.
Das hoffe ich. Echt. Die spielen
gegen Duisburg, spielen die auch noch.
Rostock.
Nimm mal Aachen, hätten die drei Spiele eher ihre Wende geschafft, wären die voll dabei da oben im Aufstiegsrennen. Also Aachen, ich habe erstmal geschaut, die waren am 19. Spieltag, Ende der Hinrunde, hatten die 19 Punkte. Die haben nach oben
geschaut. Die waren voll im Abstiegskampf.
Ja, guck mal, wo sie sind.
Aber die sind jetzt, glaube ich, zweitbeste Rückrundenmannschaft.
Ja, definitiv, ja.
Nach Osnabrück. Also das ist ja auch so ein Wahnsinn, was Osnabrück finde. Das ist ja, bei uns ging es ja auch so um dieses so Hinrunde, ich meine, wir sind auch irgendwie Rückrundensechster, was jetzt auch nicht verkehrt ist. Und das ist ja das völlig Verrückte, da hatte ich nämlich gestern mal geguckt, auf diese Hinrunden- und Rückrundentabelle, dass in den Top 7, außer Alemannia Aachen, sind einfach in der Rückrunde die gleichen Mannschaften drin wie in der Hinrunde. Also die in der Hinrunde in den Top 7 waren, sind außer Aachen, glaube ich, sind dieselben Mannschaften, die jetzt wieder vorne sind. Und das ist eigentlich das, was ja diese Liga so spannend macht, dass einfach keiner hat abreißen lassen. Ja, also dass alle Teams dort oben dabei sind und immer noch mit den Punkten eng zusammen. Wie das gibt den Ausreißer von Osnabrück, ja, also die natürlich da jetzt richtig, sag ich mal, glaube ich, 10 oder 12 Punkte mehr geholt haben als wir in der Rückrunde. Aber alle anderen oder so, da sind wir genau in Schlagdistanz. Da geht's immer so um 3 Punkte oder so. Und das ist eigentlich dieses Verrückte in dieser Liga, was es, glaube ich, wenn man sich jetzt wahrscheinlich die letzten Jahre die Drittliga-Hin- und Rückrundentabellen mal anschaut, wo man immer sagt, da gab's immer irgendwie 2, 3, die waren dann weg und dann ist irgendwie eine Mannschaft irgendwie aus dem Abstiegskampf da oder 3 aus dem Abstiegskampf sind da oben rein, die dann zum Schluss irgendwie wahrscheinlich 8er geworden sind oder so. Und dieses Jahr sind das einfach die Top-Mannschaft. Die Top 6 der Liga spielen eine Top-Hinrunde und eine Top-Rückrunde. Und das macht's schwer.
Ich sag ja, am Ende muss man sagen, also jede Mannschaft, die da aufsteigt, die wird's am Ende verdient haben.
Ja.
Das muss man so sagen, weil jede von den Truppen, die jetzt da rumspielen, die haben eine super Saison gespielt. Ja. Dazu gehören wir zum Glück auch. Aber es ist halt lange, lange nicht entschieden. Also das wird auch, ja, echt, also, am letzten Spieltag fällt noch eine Entscheidung. Wir werden sehen. Das wird es wird so eng bleiben.
Auf keinen Fall diese Woche das Wort Duisburg in der Kabine oder im Umfeld vom Verein. Wirklich Köln, absoluter Fokus auf Köln. Nichts, kein Spieltag weiter oder zwei Spieltage weiter. Nicht rechnen, sondern wirklich Fokus auf Köln. Ja, könnte mich für verrückt erklären, aber Duisburg würde mich da gar nicht interessieren als Trainer-Staff. Ich würde wirklich so detailliert auf Köln eingehen mit Videoanalyse und alles und danach kann man weiterreden. Alles andere ist, nee, also ich bin auch kein Freund von, es gibt viele bei uns auf der Pinnwand, Thomas kennt es auch, die mit KI irgendwas berechnen, mit ChatGPT Fragen und Tabellenrechner. Wo ich sage, nee, so ein Spiel wie gestern, das kann KI und ChatGPT nicht erfinden, das gibt's gar nicht sowas. Deswegen diese Rechnerei mit den Punkten, ich bin da kein Freund von, andere machen das vielleicht. Fokus auf Köln und dann danach können wir weiterreden.
Ja.
Dem 21. Sandor 3.
Tabellenrechner sind ja einfach auch nur für Leute wie uns. Also für, ich glaube nicht, ein einziger Trainer würde sich jemals hinsetzen, also keiner, der ernst genommen werden will und würde bei Kicker einen Tabellenrechner bedienen. Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist einfach nur Entertainment, Unterhaltung.
Hey, Stefan Schmidt oder so.
Also das.
Ey, komm, also selbst der glaube ich nicht. Ich glaube, den Tabellenrechner haben die irgendwann mal erfunden, dann hatten die das und du kannst ja, keine Ahnung, du kannst ja die Verbandsliga Niedersachsen, kannst du mit dem Tabellenrechner genauso durchrechnen, wenn du möchtest.
Ja.
Ja. Du und ansonsten würden wir alle irgendwie Fußballwetten tippen und wären alle reich und müssten das hier nicht mehr machen. Nein. Ja. Nein, das sind ja so Sachen, die funktionieren nicht. Und aber trotzdem sage ich immer, Fußballfans sind eben sehr facettenreich und jeder hat da so seine eigenen Sachen. Und wenn einer irgendwie der Meinung ist, irgendwie mit KI zu berechnen und sage ich mal Kaderwert gegen Kaderwert irgendwie auszuspielen und welcher Spieler ist besser? Also gab es, glaube ich, auch vor dem Essen-Spiel, das hatte das bloß so am Rande bei YouTube mitgekriegt, da gibt es eben so Leute, die haben dann so positionsgetreu, haben die dann jetzt das Topspiel Cottbus gegen Essen, haben die dann so, keine Ahnung, also Funk gegen Golz gestellt und wer ist besser und so weiter, um dann irgendwie so ein, wahrscheinlich kam ein 5-3 raus, könnte man ja nochmal gucken, also was dann so schon ist, das Ergebnis war dort, ja, also ja, gibt's alles, ja, also deswegen ist ja Fußball interessant, deswegen quatschen wir auch drüber.
Ja, natürlich. Natürlich. Und manchmal, also mir persönlich dient sowas manchmal einfach nur zur Nervenberuhigung. Ja, deswegen bin ich ja auch gestern, ich hatte euch ja letzte Woche erzählt, dass ich diesen fast durchgehenden 100er Puls hatte, den mir hier mein Ring verraten hat während des Osnabrück-Spiels und wo ich dachte, um Gottes Willen, wie soll das erst gegen Essen werden? Und deswegen hatte ich mich vor diesem Spiel schon so runtergefahren. Schon so, ich will mal so sagen, negative Autosuggestion, wo ich immer gedacht habe, es kann heute vorbei sein. Und das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Es geht nächstes Jahr weiter. Spielen wir halt weiter dritte Liga. Haben wir weiter ganz viel Spaß. Und so ist ja alles gut. Und so während des Spiels dachte ich genau daran, dachte, so, dann ist das hier heute also dieses Spiel, wo alles endet. So, und dann kommt ab der 72. Minute das, wo ich dann jetzt am Spiel sage, nee, gestern ist losgegangen, das Finale.
Genau.
Also ein Kumpel hat tatsächlich bei dieser Herzstudie mitgemacht gestern. Der sagte dann, ja, da gab es noch freie Plätze und dann hat er mir noch irgendwie um 12:30 oder so noch ein Foto geschickt von irgendwie jetzt gibt immer noch freie Plätze, aber ich habe dem vorher schon, mit dem war ich in Osnabrück und habe dem vorher schon gesagt, ich mach da nicht mit, weil ich weiß ja, was da irgendwie rauskommt, ja, irgendwie. Und schade ist, ich hatte ja gesagt, na, wenn du die Ergebnisse hast, dann gib mir die mal, weil dann hätte ich die jetzt gern hier im Podcast vorgestellt. Natürlich anonym, ja. Mhm. Aber er musste ja das ganze 24 Stunden, also auch den heutigen Tag noch bis Mittag, irgendwie wahrscheinlich 12:30 oder so oder 13:00, noch sozusagen diesen Gurt tragen, der da irgendwie die Herzfrequenz misst. Es hätte mich ja trotzdem mal, ich meine, also wenn man schon so eine Aktion macht, dann natürlich zu diesem Spiel, ja, wo du sagst, okay, das ist dann auch, da bist du wahrscheinlich schon auch ganz oben am Level, also wo du sagst so, also die Herzfrequenz erreiche ich beim Fußball wahrscheinlich kein zweites Mal. Es hätte mich echt mal interessiert, in welchen Sphären das gestern war, wo es wahrscheinlich einfach nochmal eine Nummer höher ist, wo man sagt, wo einfach alles zusammenkommt und diese, sag ich mal in Anführungsstrichen, normalen Glückshormone mit einem 3-0 gegen 1860, wo du einfach das ganze Spiel dasteht und happy bist und so weiter, gegenüber diesem brachialen 4-3, was dich einfach wegfliegen lässt dort irgendwie oder explodieren lässt, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich nochmal was ganz anderes. Also wahrscheinlich auch, wie sich das wahrscheinlich der Sprint von Tolly, wie sich das wahrscheinlich dann so steigert, ja, wie das so alles hochgeht und dann wahrscheinlich so bam, ja. Keine Ahnung.
Ja, das ist, glaube ich, aber ich hoffe, dass an der MOLCT auch Leute sitzen, die das ein bisschen einordnen können. Also das, was da gestern passiert ist, könnte die Ergebnisse etwas verfälschen.
Vielleicht habe ich das Ergebnis auch nicht bekommen, weil sie den schon längst eingewiesen haben. Das kann natürlich auch sein. Ja? Also dass der schon gar nicht mehr einfach darf nicht schreiben. Ja? Also Quarantäne.
Also als Hinweis für alle RWE-Fans, die uns hier lauschen, den Podcast nachhören von uns hier, das Cottbuser Klinikum oder Herzzentrum macht eine Herzstudie bei Fußballfans. Da kann sich jedem Spieltag, können sich die Leute melden, kriegen dort irgendwelche Technik umgebunden oder rangeklebt, keine Ahnung, dass man mal die Pulsfrequenzen bei einem Fußballspiel nachverfolgen kann und da eine Studie draus macht. Das mal als Erklärung für euch.
Ja, wobei man, ich glaube, das ist auch nicht so losgelöst, einfach nur Puls, ne? Also man müsste jetzt eigentlich auch die Glückshormone messen, weil das eigentlich wird rauskommen, das ist nicht gesund, der Sport. Der Sport macht irgendwie, ne? Aber ich denke, das, was da freigesetzt wird an Glückshormonen, das ist dann doch wieder gesundheitsfördernd.
Ich habe es gestern gehabt, oben auf der Presse, klar, mit meinem Reporterkollegen Ricardo, wir umarmen uns, die Technik fliegt uns fast um die Ohren, das Headset, alles, aber du bist so vollgepumpt, du drehst dich um, alles, der da steht, du umarmst dich, klatscht mit jedem ab, ob du die kennst oder nicht, okay, René Renault habe ich erkannt, aber der Rest, du bist völlig weg und TG wird es im Blocken wahrscheinlich genauso erlebt haben, du hängst dort an Schultern von Leuten, die du nie gesehen hast.
Wir haben neue Freundschaften geschlossen, na, beim 4:3.
Das kann man, wissenschaftlich oder medizinisch, das kann man gar nicht herausbekommen oder erforschen, was da abgeht in dieser Sekunde. Wenn du der Ball da genau hinten einschlägt, das kannst du nicht messen, das ist nicht messbar. Also.
Ja. Ja, schön. Ich denke, wir haben jetzt ein wundervolles Finale vor uns. 4 Endspiele. Verlieren verboten. Das muss man bei dem Stand in der Liga leider so sagen. Also der Druck kann nicht mehr größer werden und auch nicht mehr kleiner, weil das alle sind dran, hinter uns und vor uns. Es ist jetzt, wie es ist. Aber vielleicht ist das auch ein Traumfinale. Na, also wenn man sich da am Ende durchsetzt in so einer Herzschlagsaison, um mal beim Bild zu bleiben. Ich denke, dann ist das auch was für die Ewigkeit. Und wir wissen alle, was wir für einen Geburtstag in diesem Jahr haben und was das für ein Geburtstagsgeschenk wäre, das ist ja nicht auszumalen.
Mich würde trotzdem nochmal interessieren, eure Meinung. Dieses Spiel gestern, wo würdet ihr das in eurer Energiehistorie von den Spielen, die ihr gesehen habt, einordnen? Muss ich jetzt nicht sagen, es ist irgendwie das Beste oder das Zweitbeste, aber so Top 5, Top 10, Top 1 oder Top 3. Wenn ihr es mal so überlegt, ich würde, also dieser Moment des 4:3 gestern war schon...
Der war groß, ja.
Also der ist bei mir schon in den Top 3. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich den vor dem 4:3 gegen Lok, damals Seitfallzieher von Scherbakowski, also vor diesem Austicken irgendwie einordnen würde. Also das Spiel selbst, würde ich sagen, ist irgendwie in den Top 10 mit drin. Das ist halt...
Also absolut, bei mir auch. Das auf jeden Fall.
Also da gab es einfach natürlich größere Momente, also wie ein Pokalhalbfinale gegen Karlsruhe. Das ist natürlich dann von der Überraschung damals natürlich auch riesig, ja, aber es war natürlich irgendwie trotzdem irgendwie eine dann irgendwann sehr einseitige Kiste gewesen.
Ja.
Und gestern hat man einfach ganz lange nicht mehr damit gerechnet. Und da, wie gesagt, was ich am Anfang schon sagte, da fällt mir nur noch 2008 war es, glaube ich, das Heimspiel gegen Hansa Rostock ein, wo wir auch zur Halbzeit 0-1 hinten lagen, rote Karte gekriegt haben, ein Mann weniger waren, Tabellenletzter waren, abgeschlagen Tabellenletzter und nach 90 Minuten das Ding gedreht haben, dann noch damals hier mit dem Stefan Wächter war es, glaube ich, der sich das Kreuzband gerissen hat, der dann irgendwie nach Rangelows Kopfball nicht mehr springen konnte, der dann einfach leider halt umfiel wie eine Bahnschranke und da ist der Stahl damals auch so explodiert. Und da war es ähnlich, da haben wir jetzt 1:1 gemacht, mit einem Mann weniger und das Stadion hat nicht aufgegeben. Also jeder hat ja gesagt, ah, jetzt haben wir immerhin das 1:1 gemacht, jetzt gucken wir mal, dass wir die Punkte über die Ziellinie kriegen. Und damals war es auch so, dass du sagst, nein, das Stadion sagt, wir gewinnen das Ding hier heute noch. Und das war gestern ja genauso. Ja.
Ja.
Deswegen nehme ich den Moment einfach so in meine Top 3 mit rein.
Ja. Also Top 10 auf jeden Fall. Top 5 müsst ihr jetzt mal ein bisschen überlegen, muss ich ehrlich sagen. Von der Emotionalität und von der Wucht des Stadions, ähnlich bei mir in Erinnerung sind zwei sehr alte Spiele. Das ist einmal dieses Rückspiel-Relegation gegen Hannover. Mhm. Ja, ja, das war so ein Moment, weil auch da rote Karte, dieser Flutlichtausfall, es lief alles irgendwie gegen uns und dann haben wir das Ding so gedreht. Und dann natürlich muss man auch sagen, von der Emotionalität auch das Karlsruhe-Spiel damals. Weil da waren wir sowas von Außenseiter. Und ich weiß noch ganz genau, als wir damals das 1-0 geschossen hatten, da stand ich neben Klaus Starbach auf der Westtribüne und der fluchte. Der fluchte über dieses 1-0. Das ist zu früh, das ist viel zu früh, das ist viel zu früh. Weil der dachte, um Gottes Willen, jetzt haben wir die erstmal richtig aufgeweckt. Ja, also der dachte natürlich auch, so ein Tor in der 89. Minute schießen reicht ja doch auch. Und dann hast du 1-0 gewonnen. Ne, also der war überhaupt nicht glücklich, dass das natürlich dann so einen Verlauf nimmt. Das konnte ja niemand ahnen im Stadion. Und dann auch dieser Schnee dazu und viel zu viele Leute im Stadion, viel mehr als Zeiten reingedurft. Und also das war, die ganzen Begleitumstände, die waren schon, also haben sich zu mir zumindest extrem eingebrannt. Aber doch, ich glaube, wenn ich so genau drüber nachdenke, vielleicht schafft es dieses Spiel gestern sogar meine Top 5. Also das muss man wirklich sagen. Das war so gerade der Verlauf, dass du eigentlich am Boden liegst und denkst, ja, war eine schöne Saison, aber so geht's jetzt also zu Ende. Hm? Und dann, wuff, geht das hoch. Phoenix aus der Asche. Das war schon geil.
Das sind ja diese Spiele, die sich so einbrennen, wie ich es am Anfang gesagt habe, deine Festplatte, die sind drinne. Aufgrund der Dramaturgie und sicherlich auch der immer jeweiligen Tabellensituation an gerade diesem Spieltag mit diesem Spiel, auch bei Lok, hätten wir gegen Lok verloren, wären wir weg gewesen von Greifswald dort oben und so sind wir dran geblieben. Das sind alles so diese Dramaturgien, die im Spiel sind. Jetzt gestern auch, Thomas oder Unabsteigbar, schönen Gruß an dich, wenn du wieder zuhörst. Er hat es auch auf die Pinnwand geschrieben. Du warst 7 Punkte weg, eigentlich auch am Boden. Zack, da machst du die Buden, da bist du ein Punkt dran. Alleine diese Dramaturgie, und das ist ja, was dich da ausblicken lässt, das ist ja nicht ein normales Punktspiel gewesen gestern, sondern ein 6-Punkte-Spiel.
Genau, das ist für die Leute, die immer sagen, es gibt keine 6-Punkte-Spiele, das war gestern der Beweis, dass es das doch gibt. Aber das war ein 6-Punkte-Spiel.
Genau. Aber für mich immer noch so der Höhepunkt als Energiefan für mich, dieser Stolz damals, wie ich das gespürt habe, dieser Gänsehaut, das Pokalfinale 97 in Berlin, haben wir verloren, völlig egal. Aber da stehst du vor diesem Pott damals, 97, wie der kleine Regionalligist, gerade aufgestiegen. BSG Energie Cottbus, du bist in der Oberliga rumgedümpelt in der zweiten Liga und dann stehst du 97 vor diesem Pott in Berlin und sagst, wir stehen im Pokalfinale, DFB-Pokalfinale. Das konntest du gar nicht greifen als Energiefan. Das war so groß, so gigantisch, so ehrfürchtig, dass du sagst, egal, ob wir jetzt gewinnen, verlieren, völlig egal, du stehst im Finale. Das war für mich wirklich der Höhepunkt an Emotionalität als Energiefan. Dann auch dieses Karlsruhe-Spiel, das ist auch bei jedem drin. Ich weiß noch, bin fast kurzärmlich hingefahren im Stadion, habe mir schnell einen Zylinder gekauft, weil es so geschneit hat. Das sind alles so markante Dinger. Auch dieses 5-5 Montagsspiel gegen Karlsruhe. Du bist oben, du bist unten, du bist oben, du bist unten. Das sind ja so eine Achterbahnfahrten. Das ist so drinne bei dir. Und dann habe ich, glaube ich, noch DDR-Zeiten auch noch so ein Spiel. Das hat sich irgendwie so ein bisschen eingebrannt bei mir. Glaube ich, letzter Spieltag. FC Vorwärts Frankfurt an der Unna spielt bei uns. Und die hätten, glaube ich, damals, korrigiert mich, wenn es stimmt, aber ich glaube, die konnten damals DDR-Meister werden.
Und Vizemeister.
Spielen am letzten Spieltag bei uns 1-1 und versauen sich das alles. Und da ist der Stadion auch abgegangen. Wir sind abgestiegen oder so. Ich weiß
nicht. Ja, aber wir haben nicht 1-1 gespielt. Also du meinst bestimmt 82. Also 81, 82. Und wir haben
oben Antlauf.
Vorwärts Frankfurt, die konnten Vizemeister werden und wir haben 4-3 gewonnen und wir waren schon abgestiegen.
Oder so rum.
Die haben auch, glaube ich, 2-0 geführt oder so und wir haben das Ding 4-3 gewonnen.
Ja.
Und damit ist Frankfurt statt Zweiter, was ja, jetzt sind sie Vierter geworden. Ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen hatte, außer dass man wahrscheinlich keine Silbermedaille bekommen hat oder so.
Aber es war genial, weil wir waren abgestiegen nicht. Und trotzdem hat die Bude gefeiert. Also das sind noch so Dinger.
Das bei diesem Spiel, das werde ich nie vergessen, das muss an irgendeinem Feiertag, ich weiß nicht, im Pfingsten oder sowas gewesen, weil ich kann mich daran erinnern, weil meine Eltern mit mir in den Tierpark gefahren sind und ich bin damals noch, wenn man jetzt durch den Eliaspark, da steht so eine Holzbude für die Leute, die jetzt uns zuhören. Diese Holzbude war damals der Bahnhof Freundschaft. Das war praktisch die Endhaltestelle von der Pioniereisenbahn. Genau. Und dort, also direkt neben dem Stadion, und alle Leute war jetzt, damals waren wahrscheinlich 4000 Zuschauer oder sowas, die gingen zum Fußball und ich war damals ja schon Fan. Und ich wusste das aber nicht. Also ich habe keine Zeitung gelesen und die Spieltermine nicht gekannt. Bin da mit meinen 82, also 7 oder 8 Jahren dort in die Pioniereisenbahn gestiegen und damals konnten wir aus den Wagen ins Stadion reingucken, weil da waren ja noch die kleinen Traversen. Und bin da todtraurig. Dann bin ich da durch den Tierpark gelatscht und dann sind wir zurück zu wieder dran vorbeigefahren. Und da war das Spiel zu Ende und die Anzeigetafel war aber noch an und da stand 4-3. Ja. Und ich habe mich tierisch geärgert. Aber das war eh das letzte Spiel. Die Saison war beendet. Ja, wir waren abgestiegen. Letzte. Und dann ab der DDR-Liga-Saison, die dann folgte, war ich wirklich regelmäßig da. Also da war ich wirklich eigentlich, würde ich sagen, jedes Heimspiel dann im Stadion. Ja. Deswegen auch noch dieses 4-3, kann ich mir auch ganz genau dran erinnern.
Ja, ich bin ein bisschen später eingestiegen. Mein Einstieg war 86. Das war dann mein Einstieg. Das hatte ich damals noch nicht mitbekommen. Obwohl wir beide, glaube ich, 74er Jahrgang sind.
Ja. Meine Mutter wollte mich eher loswerden einfach am Sonntag. Hat gesagt, hier, nimm eine Mark, geh da hin und danach kommst du wieder nach Hause. Ja.
Schön. Es gibt ein Thema, das müssen wir noch kurz besprechen. Das finde ich wirklich absolut begeisternd. Unabhängig jetzt von der Profimannschaft, das sind die A-Jugendlichen des FC Energie Cottbus, die U19, so nennt man das ja heute, die wirklich eine fantastische Saison spielen und jetzt am Wochenende auch wieder einen fantastischen Sieg eingefahren haben und jetzt ja irgendwie völlig losgelöst sind. Digi, du hast das Thema auch bis aufs Tableau gebracht für die Runde heute Abend. Erzähl mal.
Genau, das sind ja so Sachen, mit denen beschäftigt sich nicht jeder. Seit schon vergangener Woche stehen unsere U19 Junioren im Achtelfinale der deutschen Meisterschaft. Also es gibt dort, es gab ja früher die A-Jugend-Bundesligen, das wurde jetzt alles so ein bisschen aufgedrieselt mit den ganzen Anfahrtswegen und das alles ein bisschen stressig war mit Auf- und Abstieg. Das war immer, fand ich auch völlig zu Recht. Also übrigens auch mal eine Idee für die ganzen zweiten Mannschaften, die jetzt so in der dritten und vierten Liga rumkicken. Wurde dann einfach gesagt, es macht einfach keinen Sinn, dass ein Fußball-Nachwuchsleistungszentrum aus der Bundesliga absteigt und dann spielen die Regionalliga, der nächste Jahrgang, und dann spielen die dann eine Regionalliga und hauen dort alle Gegner vom Platz und steigen halt wieder auf. Und dann ist der Kader wieder weg. Deswegen wurde gesagt, okay, es können sich erstmal alle Mannschaften freiwillig melden, die dort, oder Vereine, die dort mitmachen wollen. Die werden dann spielen dann und am Ende gibt es irgendwie eine Finalrunde. Und da gibt es jetzt so eine A-Liga und eine B-Liga. Und die A-Liga sind 4 Staffeln A, 6 Mannschaften, glaube ich. Und dort die Top 4, also 4x4, 16 Mannschaften, die kommen ins Finale und machen jetzt so so einen Pokalmodus, so über Kreuzvergleiche. Genau. Und da haben wir letzte Woche auch ganz witzig mit einem Elfmeter in der 95. Minute in den VfL Bochum mit 2-1 geschlagen und damit die Punktzahl geholt, wo wir einfach nicht mehr zu verdrängen waren, und haben jetzt am Wochenende den FC Köln geschlagen, der bis dahin Tabellenführer war in unserer Staffel, und jetzt sind wir selbst Tabellenführer. Haben jetzt am kommenden Wochenende noch ein Spiel, glaube ich, auswärts beim HSV. Und dann muss man mal gucken, gegen wen wir dann spielen. Also das war eine durchaus illustre Gruppe gewesen. Kann ich, wenn ihr noch ein bisschen redet, noch mal gucken, auf wen wir dort treffen. Ich glaube, war sowas wie RB Leipzig durchaus dabei. Also wo man ja zumindest weiß, dass die einen durchaus potenten Nachwuchs haben. Da auf jeden Fall gucken immer nicht viele hin. Wir hatten das, glaube ich, schon mal kurz thematisiert, dass es immer ein bisschen schade ist. Diesmal wäre es gegangen. Diesmal hatte ich es nicht auf dem Schirm gehabt, weil die haben Samstag gespielt und Energie, also die erste jetzt am Sonntag. Ansonsten gerne immer mal ins Locki gehen und in der Hoffnung, dass die Ansetzungen der A-Jugend vielleicht mal nicht parallel zur ersten Mannschaft sind. Dann kann man sich das auch mal anschauen.
Ja, das wäre natürlich toll, wenn es auch wieder mal ein Spieler schafft, aus seinem eigenen Nachwuchs dann wieder nach oben zu kommen. Mit Heidrich gibt es ja jetzt gerade einen im aktuellen Kader, der jetzt da rauskommt. Ja, das sind doch so Sachen, die, glaube ich, auch absolut dafür sprechen, weil das hatten wir auch schon thematisiert vor ein paar Wochen, für so eine Partnerschaft mit dem VfB Krishorn. Ne? Also wir haben keine zweite Mannschaft. Die Jungs brauchen ihre ersten Schritte im Männerfußball, wenn sie da rauskommen. Ne? Und wenn du sie hier halten willst in der Region und direkt vor der Haustür, können die sich entwickeln. Und das auch relativ hochklassig, ne? Also immerhin in der Oberliga. Und vielleicht mit so einem Farmteam, vielleicht schafft sogar Krischow den Sprung dann sogar noch ein Stück höher. Das kann ja auch sein, ne? Mit Unterstützung dann, mit Talenten vom FC Energie. Die sind ja so weit weg immer gar nicht in den letzten Jahren gewesen vom Aufstieg. Ne? Also das, deswegen sage ich, also ich finde es gut, dass man da vielleicht so diese, ja, gepflegte Feindschaft der letzten Jahre mal beiseite schiebt und sagt, komm, wir lassen hier einfach was Besseres draus werden und das, was beiden nutzt. Ja. Da hat es ja auf den Punkt gebracht, für eine zweite Mannschaft werden die Finanzen nicht da sein. Ne? Das ist auch klar. Je höher klassig du spielen willst, und das musst du eigentlich auch, damit es überhaupt Sinn macht, desto teurer wird der ganze Spaß. Und das ist einfach jetzt in der Situation für einen Club auch, glaube ich, nicht zu leisten. Aber du willst ja auch nicht aus der U19 alle gehen lassen. Und du kannst ja wiederum auch nicht alle sofort integrieren. Also das ist so ein,
na, die Katze. Ja, es funktioniert nicht. Und das sieht man ja überall in der Bundesliga, bei allen Vereinen. Also wie viel Output, sag ich mal, ist denn aus den ganzen Nachwuchsleistungszentren in Deutschland in den ersten drei Ligen, also gerade in dem Alter von 19 auf 20. Ja, also das gibt's jetzt nicht so viel. Ja, da ist dann wahrscheinlich irgendwie eine Laie und so weiter das einzige Mittel wahrscheinlich. Und eigentlich wäre es ganz cool, wenn man, sag ich mal, diese Idee der U19, wo man jetzt sagt, okay, ich habe die in NWLZ, wenn man sowas vielleicht auf die zweiten, also sowas vielleicht nochmal in einer, gibt es ja, glaube ich, auch die Überlegung, sowas nochmal in der U21 zu machen, einfach nochmal zwei Jahre länger die Leute sozusagen dort auf dem Level spielen zu lassen. Würde ganz kurz noch sagen, also wir sind in der Gruppe D mit Köln, Bochum, Stuttgart, HSV und Ulm, ja, da jetzt Tabellenführer, und unser Gegner im Achtelfinale kommt dann aus der Gruppe C. Wenn wir Erster, wird es der Vierte, wenn wir Zweiter, wird es der Dritte und so weiter und so fort. Und da ist momentan Tabellenführer Leipzig, Zweiter Gladbach, Dritter der FC Bayern, Vierter Kaiserslautern und Fünfter Hannover, und Sechster ist mit 0 Punkten, die spielen keine Rolle mehr, der Berliner AK. Ansonsten sind doch sozusagen die 5 Erstgenannten, können auch unter die Top 4 kommen. Genau, es ist alles sehr eng beieinander, bei uns in der Gruppe eher nicht. Ja, genau. Also, wenn ich das so richtig sehe, reicht uns ein, naja, wir müssten gegen den HSV, der ist aber auch nur Fünfter mit 8 Punkten, gewinnen, und dann sind wir Tabellenführer und gehen da als Erster und treffen dann wahrscheinlich auf Kaiserslautern oder Hannover.
Ah, okay.
Ja. Oder aber die Bayern. Mal gucken. Also, es gibt ein paar Sachen. Und ich glaube, es gibt kein Hin- und Rückspiel. Es gibt nur ein Spiel. Und dann, genau, Sieger geht weiter. Ja. Dann Viertelfinale, Halbfinale, Finale um die deutsche Meisterschaft.
Mhm. Mhm. Ah, gut. Also, ist ein interessantes Ding, muss man auch wirklich sagen. Wird offensichtlich gute Arbeit gemacht. Ja, also, auch da vom Trainergespann in der U19. Das ist ja nicht eine Sache, die dieses Jahr ein Ausrutscher ist mal da oben, sondern die sind ja schon seit längerer Zeit mit einer sehr guten Ausbildung unterwegs beim FC Energie.
Ja, also jetzt aktuell gehören wir schon mal zu den Top 16 Nachwuchsleistungszentren in Deutschland. Ich meine, die Truppen, die dort mitspielen, das sind alles, sag ich mal, so eine wahrscheinlich NWLZ, Fußballinternate, Nachwuchsmannschaften von den großen Vereinen. Genau, also das ist alles... Also da kicken überall Jungs, die mal Fußballprofi werden wollen und zumindest jetzt als 19-Jähriger wahrscheinlich das Zeug dazu haben, das zu werden.
Ja, allein Karim, der Trainer, habe ich auch mal kennengelernt im Interview, also auch ein guter Typ, positiv, fußballverrückter, bekloppter, und genauso einen brauchst du da im Nachwuchs, weil sowas überträgt sich ja auch auf eine Mannschaft. Ne? Wenn da einer ist, der das lebt, und das macht der, glaube ich, so habe ich ihn jedenfalls wahrgenommen, also kann man wirklich sagen. Gut.
Es gibt ja auch einen Austausch von dem Trainerteam, erste Mannschaft, mit dem Nachwuchsleistungszentrum, und die sitzen, soweit ich das mal gehört habe, regelmäßig wirklich zusammen. Da gibt es auch ab und zu, dass dann mal eine Spielbeobachtung kommt von der ersten Mannschaft, von den Trainer. Also das ist nicht, dass die so nebenbei laufen, so, naja, wir brauchen jetzt ein Nachwuchsleistungszentrum. Nee, da wird schon professionell miteinander gearbeitet und wirklich gescoutet im eigenen Nachwuchsteam.
Also man sieht ja gerade, wo du den U19-Trainer ansprichst, du siehst ja auch, wie schnell es manchmal geht von einer U19 in der Bundesliga beispielsweise. Ne? Haben wir jetzt gerade bei Union, haben wir es aktuell gehabt. Ne? Also das ist die Trainerin, die war vorher auch U19-Trainerin, jetzt macht sie die erste Mannschaft.
Wollen hier keine Trainerdiskussion lostreten, TG? Also
Nein. Da hatten wir nach Koshinat, jetzt haben wir schon zwei Kandidaten.
Ja, Peter macht einen guten Job, das muss man ganz klar sagen. Es gibt hier wieder auch im Chat die Aufforderung, wir sollen mal was zu den Medien sagen. Ich sage dazu nichts. Warum sage ich dazu nichts? Das ist nicht mein Affe, nicht mein Zirkus. Ja, weil das, was er da angesprochen hat, das hat er angesprochen, da ging es ihm um Magenta TV und es ging ihm um Kicker und ich bin weder das eine noch das andere. Wir haben uns da überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen und deswegen, ich glaube, er wird ganz normal mit uns auch wieder umgehen hier. Es gibt auch überhaupt keinen Grund, warum er das nicht tun sollte. Und ich will mich da jetzt auch überhaupt nicht echauffieren und das bewerten. Wie gesagt, das bringt auch in der Phase jetzt, in der wir sind und was wir erreichen können, bringt das gar nichts. Meine Meinung.
Ja, ich sage nur auch noch was ganz kurz, was ich kann mich da ja auch nicht irgendwie aus dem Fenster lehnen. Ich bin weder irgendwie Medien noch irgendwie Trainer, also kenne die Situation nicht. Die Medien haben natürlich eine Macht, also auch jetzt die Situation natürlich darzustellen, also auch für sich, die sind natürlich jetzt, also die regen sich drüber auf, dass irgendwie Pele irgendwie angepisst ist, sag ich mal auf gut Deutsch, ja, und sind es ja gerade selbst, ja, also wo ich so sage, mein Gott, also kann man doch mal irgendwie, man kann auch mal eine Woche mal wie auf eine Trainerstimme irgendwie verzichten und fand trotzdem, das glaube ich im Podcast hier Sport im Osten vom MDR. Die haben einen ganz guten Monolog gehalten, also auch so ein bisschen so Pele eingeordnet und so weiter. Und fand es jetzt halt ein bisschen schade, weil man weiß sozusagen, dass die Magenta-Leute, die jetzt in Cottbus waren, die sind ja eigentlich, glaube ich, also dicke Kumpels. Also der Field-Reporter beispielsweise, also da hatte ich doch immer, wenn ich Pele Wollitz-Interviews mit ihm gesehen habe, da habe ich immer gedacht,
Thomas Wagner,
ja. Genau. Und die gehen gleich Pizza essen und Rotwein trinken. Ja,
das war ein bisschen, das ist auch wirklich, das ist einer, der den Fußball liebt. Also das ist auch einer, der die Trainer und die Spieler, ich glaube, der hat seine ganze Karriere noch nie irgendjemanden vorgeführt, alt aussehen lassen oder irgendwas. Der liebt diesen Sport. Ich kenne den Thomas Wagner ja auch schon 100 Jahre. Der war schon in der Bundesliga, damals bei uns im Stadion. Natürlich ist sowas schade, dass dann so eine Begegnung nicht stattfindet. Aber
ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt in der Phase, tut mir einen Gefallen, ich schieb das völlig weg, weil das ist mir gerade, so eine Baustelle ist mir gerade überhaupt nicht wichtig. Da gibt es so viele Sachen, die jetzt viel, viel wichtiger sind in jetzt 4 Spieltagen vor Schluss.
Genau.
Ich will mich damit nicht beschäftigen, ehrlich
gesagt. Deswegen Ignorier-Button und nächste Woche redet Pele wieder mit allen und dann wird das auch wieder alles
genauso
okay werden und so weiter.
Genauso sehe ich das.
Und wie gesagt, jetzt haben wir mal eine Woche irgendwie, keine Ahnung, kein Statement gehabt, ist jetzt, und eine kurze Pressekonferenz, mein Gott, alles gut.
Also das fehlt mir nach einem 5-3, 3-1 Rückstand, 5-3, interessiert mich das relativ wenig, muss ich ehrlich sagen, weil, wie Thomas vorhin schon gesagt hat, und du, Ronny, wir haben uns halt alles irgendwo versucht reinzuziehen, was du gefunden hast. Da ist mir das völlig egal, ob er da nach dem Spiel steht und sagt, ja, schlechte erste Halbzeit, zweite Elfmeter, ja, bla bla, und wir haben gewonnen. Aber interessiert mich überhaupt gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich gucke nur diese Szenen des Spiels mir tausendfach an, gucke auf die Tabelle. Der Rest, wir müssen, Ronny, ich gehe absolut mit dir mit, wir brauchen jetzt keine Nebenthemen, um Gottes Willen, das braucht kein Mensch.
Ja, aber man muss ja ehrlich sein, ich meine, es ist natürlich dann trotzdem so, wenn du sozusagen jetzt gerade einen Punkt hast, dass du jetzt einen Clinch, nenne ich das jetzt mal, also wahrscheinlich ist es nicht mal ein Clinch, ja, sondern wir haben jetzt gerade eine Situation mit den Medien, ist ja, dass die Medien trotzdem berichten. Und das ist natürlich jetzt einseitig. Ja, keiner weiß, was in Peles Kopf vorgeht, was die Entscheidung war, ob die inwieweit vom Verein einstimmig getragen wird und die Leute sagen, absolut richtige Situation, das wissen wir alles nicht. Fakt ist nur, dass natürlich die Medien drüber berichten. Und dann Glaube ich aber auch, dass das Spiel jetzt zu stark war, als dass es ein großes Thema werden kann. Und dann glaube ich, ist es auch mit heute oder Mitte der Woche wahrscheinlich auch beendet. Dann gibt es einfach, weil dann kommen die Themen wieder da und Pele redet auch wieder mit den Leuten. Alles cool.
Dem muss man ja auch sagen, ich will jetzt meinen Job nicht hier negieren oder was, aber worum geht es? Es geht um Interviews. Ja, mei. Also das ist jetzt, ne, also das ist jetzt nicht saisonentscheidend, ob ich ein Interview gebe oder keins gebe. Und dann war ihm dieses Wochenende mal keins. Who cares? Das ist nächste Woche wieder anders. Und dann haben sich wieder alle lieb und in 3 Wochen redet gar keiner mehr darüber. Da haben wir ganz andere Themen. Hoffentlich. Ne? Deswegen, also ich lasse mich von solchen Sachen auch nicht wirklich heiß machen. Das muss ich sagen. Also wie gesagt, ich muss mir die Jacke nicht anziehen. Ich bin nicht betroffen. Ja, und insofern mache ich da kein Thema draus. Jedenfalls für mich nicht, für meinen Sender nicht. Es gibt so viele schöne Dinge, über die wir berichten können. Und das tun wir auch gerade. Und wir sprechen über so viele schöne Dinge. Und die wären vielleicht noch viel schöner. Das wünsche ich mir jedenfalls für uns alle. Und dann ist das eine Randnote an einer großartigen Saison.
Absolut. Und da wollte ich doch sowieso nochmal kurz drauf eingehen. Also dieses, glaube ich, dieses Spiel, also wo wir vorhin sagten, wie ordnen wir das für uns ein, die Top 5, Top 3 und so weiter. Bei den ganzen Spielbeispielen, die wir gerade hatten, sieht man ja auch, dass man das auch im Nachgang wahrscheinlich nochmal alles anders bewertet. Und ich glaube, dieses Spiel RWE gestern kriegt wahrscheinlich nochmal eine ganz anderes Standing, wenn die Saison zu Ende ist und da vielleicht was passiert ist. Und dann sagt man nämlich, dann erzählt man seinen Enkeln damals übrigens, am 5. letzten Spieltag ist Folgendes passiert. Mhm. Hört gut zu. Und dann kommt die Geschichte. Ja. Das fällt mir nämlich ein, weil mir nämlich ein Kumpel geschrieben hat, der konnte nicht ins Stadion, der musste zu Hause gucken, irgendwie Frau war, glaube ich, krank oder so. Und er hat mit seinem 7-jährigen Sohn das im Fernsehen geguckt und ist da auch eigentlich ein sehr netter, zurückhaltender Typ. Aber beim 4:3 ist er völlig ausgeflippt, hat geschrien und hat gemerkt, dass sein Sohn also damit überhaupt nicht klarkam und nicht wusste, was passiert ist und meinte und ist danach, musste der wieder runterfahren, hat seinen Sohn genommen und hat ihm das erklärt. Hat gesagt, pass auf, das, was wir hier gerade erleben, hat so eine emotionalen Auswüchse und hat seinem Sohn in aller Ruhe erklärt, was hier gerade passiert. Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Also Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja. Mein Nachbar hat mir eine Woche vorher wirklich auch totaler Energiefan, sagt er, pass auf, 4:2 gewinnen wir. Ich sag, aber wir liegen 1:2 hinten in der Halbzeit. Okay, uff, brauche ich nicht so einen Nervenkrieg. Ich habe gestern Abend Spiegel angerufen, ich sage, wie kannst du das so wissen? Wenn er 4:2 ein bisschen daneben gelegen, 4:3, aber trotzdem, das Orakel, habe ich zu ihm gesagt, das Orakel, ja.
Naja, so ganz recht hat er nicht gehabt. Er hat ganz schön vertan um 2 Tore.
Ja. Naja, aber weil du das gerade sagst, Digi, mit dem Sohn, der da irritiert war, ich glaube, meine Tochter, die war gestern mit im Stadion, die ist auch jetzt angesteckt. Ich glaube, die hat mich auch so noch nicht so gesehen. Also das ist und das nicht nur beim 4:3, ich habe mich auch irrsinnig gefreut, schon beim Ausgleich. Ne? Und das, man hat ja schon gedacht, oh, jetzt spielen wir wenigstens noch unentschieden, das ist ja schön. Ja, und trotzdem sage ich, das ist auch wichtig für die Kinder, dass sie das mitbekommen, was das bedeutet. Weil ich hab's ja schon mal erzählt, ich hab's von meinem Vater und vielleicht gebe ich es gerade weiter. Das wäre schön.
Wollen wir hoffen.
Ja. In diesem Sinne, ich glaube, wir sind für heute durch. Wir haben wieder fast 90 Minuten geschafft.
Ich muss noch einen Gruß. Ja. Zwar, jetzt muss ich wieder den Namen, wurde ich gestern darauf hingewiesen, ein Gruß an Raketenreiter. Ich weiß nicht, wer das ist, was das ist. Gibt es vielleicht mal irgendwann eine Auflösung zu dem Thema. Raketenreiter.
Okay. Raketenreiter. Ja. Okay.
Ich und keine Ahnung, ob das ein Job ist vielleicht oder weiß ich nicht.
Oh Gott. Beruflich. Den will ich nicht haben.
Bin beruflich Raketenreiter.
Unbekannterweise auch noch Gruß von mir an denjenigen mit dem Berliner Kennzeichen gestern neben mir an der Jet-Tankstelle. Ich steige aus, er steigt aus, Zapfsäule rein und dich kenne ich. deinen Kollegen habe ich letzte Woche in Osnabrück schon getroffen, heute dich. Ich sage, naja, ist doch...
okay.
Glückst du, naja, Berliner Kennzeichen. Schönen Gruß an dich und an die Familie und viele andere. Ich habe noch einen kleinen Nachreicher zum RWE. Ich habe das gestern beim Spiel schon überlegt, ich habe es heute mal gegoogelt. Der Torhüter, Jakob Goltz, 27 Jahre, ist der Sohn von, wir alten
Säcken, Richard.
Richard Goltz, ganz
Richard
genau.
Richard Goltz, ja.
Stammtorhüter damals, HSV Freiburg. Wir alten Säcke kennen ihn natürlich, waren Riesentorhüter. Und das ist der Sohnemann von ihm, 27 Jahre.
Cool. Auch weitergegeben vom Vater auf den Sohn bei dem Thema. Oder vom Vater auf die
Tochter. In die Wiege, ja.
Cool. Ja, klein Tolli war ja auch dabei gestern. Also,
ja.
Ja, er hat das auch gesehen. Was Papa macht. Na?
Sehr cool, sehr cool. Männer, in diesem Sinne wünschen wir uns ein schönes Spiel gegen Viktoria Köln.
Ich bin da.
Du fährst hin, genau. Du fährst hin.
Genau.
Dann komm pünktlich zurück. Nächste Woche, wenn das hier mit dem Stream alles geklappt hat, dann machen wir genauso weiter. Ich denke mal, es sah jetzt technisch sauber aus. Muss vielleicht noch jemand mal kommentieren und so, ob das wirklich bei euch alles so gut angekommen ist, wie wir es hier ausgesendet haben. Ja, dann würden wir sagen, machen wir nächste Woche genauso weiter. Montag 20 Uhr, YouTube live und dann ab Dienstag überall da, wo es Podcasts gibt. Genauso halten wir das bei. Also ihr könnt uns natürlich auch ganz entspannt immer ab Dienstag hören, wenn ihr Montagabend was anderes vorhabt. Fußball gucken oder so, keine Ahnung, was ist noch
gibt's so. Ja, Montagsspiele gibt es ja nicht mehr.
Gibt es nicht mehr, genau. Also insofern kann man hier auch zugucken.
Kann man auch uns zuhören eigentlich, ja, genau.
Dann, Männer, dann freuen wir uns auf nächste Woche und in dem Sinne nur Energie.
Nur Energie.
Nur Energie.